Ja, wir sind jetzt hier und reden über den Rekordmeister. Der Club, der natürlich historisch am meisten interessiert. Aber irgendwie hat man das Gefühl, im Moment interessiert er nicht mehr so gross. Nick, wir haben uns Verstärkung ins Haus geholt, gell? Wer haben wir da?
Wir haben drei Jungs hier vom Podcast 6.5. Herzlich willkommen, schön sind ihr da. Ja, ich würde am besten sagen, stellt euch doch mal schnell vor, Stefan, bei dir der Reino.
Ja, hallo miteinander. Danke, dass wir heute da sind bei euch im Studio. Das ist eine grosse Ehre auf jeden Fall. Ja, wie man gehört hat, mein Name ist Stefan. Ich habe den Podcast damals aufgebaut im Jahr 2020. Ich bin vor zwei Jahren, am 4. April, das gestartet gehabt, damals noch allein. Mittlerweile sind wir zu dritten mit zwei weiteren Kollegen, die heute auch dabei sind. Und ja, ich bin sehr glücklich, dass wir da miteinander können da sein können.
Ja, auch von meiner Seite. Ich bin der Luca. Freut mich. Danke nochmal für die Einladung und so. Ich bin seit letztem Sommer dabei beim Podcast. Bin froh, dass mich der Stefan dazu mal dazugeholt hat. Und ja, uns macht es Spass, da jede Woche über unseren Verein da Episoden rauszuhauen. Eben, hast du auch schon angesprochen gehabt. Das ist auch ein Grund, wieso wir es machen. Weil wir ja. Weil es ja nicht mehr so präsent ist und das ist sicher mal ein Hauptgrund, ja, und wegen dem machen wir es auch.
Ja, hallo zusammen, ich bin der Dario, ich bin schon seit Anfang an im Hintergrund ein bisschen dabei, habe auch schon früher mit dem Stefan Kontakt gehabt, das ganze Projekt ein bisschen beobachtet und irgendwann habe ich mich dazu entschlossen, auch dabei zu sein, aufgrund von einem neuen Format, Spielanalyse, haben wir es dort mal besprochen, wie wir es dann umsetzen im Podcast und ja, dann ist das immer mehr gewachsen und jetzt bin ich auch schon ja, ein Zeitchen dabei.
Ja, wir haben schon viel mal bei uns im Podcast über GC diskutiert und irgendwie ist es für uns also ein es ist traurig, aber der Rekordmeister ist in Grau im Auswurden in dieser Liga. Wie nehmt ihr das wahr? Wieso ist GC nicht mehr das, was man gesehen hat? Ich gesagt, historisch vielleicht der spannendste Club oder der grösste Club. 27 Meistertitel, nur die sind einfach schon hure lang her.
Ich glaube, die Modernisierung des Fußballs hat es vor allem ausgemacht. Ich meine, seit der 2000er-Wende ist da einiges passiert. Seit dann eine Pflicht reinkam, ist, dass man eine Aktiengesellschaft sein im Profifußball. Und irgendwie dort hat man, glaube ich, meiner Meinung nach den Schritt verpasst. Ja, auch dort den Anschluss zu finden, so ein bisschen den Übergang. Und irgendwie ist man da bis heute noch nicht so recht nachgekommen.
Ja, ich glaube, vor allem Anfang der 2000er hat man das gemerkt. So der FC Basel zum Beispiel, um das ein bisschen zu vergleichen. Basel hat ein neues Stadion gebaut, hat ja, dann irgendwann mal die höchsten Löhne zahlt von uns dann auch, oder mit der Zeit dann auch die Spieler weggenommen. IB hat ja dann auch irgendwann mal das neue Wankdorf gebaut und wir haben halt immer die Mühe gehabt, oder? Mit dem neuen Stadion vor allem. Dann sind wir 2005 in den Campus übergewechselt und dann ist irgendwann mal halt auch das Millionenloch, das man ja immer hört, wo man ja jedes Jahr decken müssen, ist dann halt so auch entstanden. Und so ist es dann auch so ein bisschen zu dieser Wachablösung gekommen und wir dann auch immer mehr, ja, also sind wir dann immer weniger erfolgreicher gewesen, auch einfach, oder? Also würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, es ist so ein bisschen wie der Club selber hat wie ein Fundament verloren, eine Wirtschaftsgrundlage, die mega essentiell war für den Verein selber, unser geliebtes Stadion, der Hartturm. Wir warten immer noch auf das nach all diesen Jahren und man sieht einfach auch, klar, wenn man den Stadtrival anschaut, die haben ja eigentlich die gleiche Ausgangslage wie wir. Die machen es aber ein bisschen anders, auch mit den Finanzen. Haben dort ja auch jemanden, der das Loch stopfen tut. Ich sage, bei uns ist halt immer, wie abgesehen von dieser Wirtschaftsgrundlage, wie noch dazukommen, man hat sich als Verein wie nicht mehr finden können, um die Ruhe in den Wirtschaftsbereich hineinzubringen. Und es sind dann wie neue Baustellen dazukommen, wo halt immer noch jetzt, auch im Nachhinein, nach all diesen erfolgslosen Jahren, außer vielleicht im 2012 oder 2013, wo wir ja wirklich eine super Saison gespielt haben oder einfach auch zwei gute Saisons nacheinander gespielt haben, haben können wieder auftrumpfen, weil man dort einfach das ganze Wirtschaftliche hat können, ja, wogen, sage ich jetzt mal, hat können glätten, oder?
Das ist ja schon spannend, oder? Also, so wo ich aufgewachsen bin mit dem Fußball, Schweizer Fußball in den Nullerjahren, ist, ja, geht's, ist dann irgendwann mal noch Meister geworden. Richard Núñez und so, geile Spieler damals gehabt.
2003, oder?
Ich glaube, 4. 2003, irgendwo dort.
3, oder?
3, ja, ihr wisst doch besser.
Ich kann nicht weiter reinreden, wenn nicht sagen, ist
aber
das ist gut. Im Podcast ist es schwierig.
Ich würde einfach reden. Nein, aber das ist ja, also ich komme aus Aargau, Region Bruck, was auch schon eher sich Richtung Zürich orientiert. Und da hast du gemerkt, früher mega viele GC-Fans in dieser Region gehabt. Und so blöd gesagt, von Jahr zu Jahr hat sich das irgendwie nachher, ja, irgendwie sind die weniger und weniger geworden und immer mehr FCZ-Fans sind gekommen. Ja, schon noch spannend. Ihr habt ja scheinbar bis heute dem Verein treu gehalten. wie ist denn das gekommen? Oder sind ihr nie am Punkt angekommen, wo ihr gefunden habt, ach, jetzt mit den Investoren rühre ich den Wettlohn?
Nein, auf keinen Fall. Also da ist man das Leben lang treu. Wenn man sich einmal für den Verein entscheidet, dann bleibt man auch bei diesem Club. Also mir hat es eigentlich so angefangen, mein Urgroßvater, ich hole jetzt ein bisschen aus, ich weiss, der war damals Profifußballer, tatsächlich beim FC Aarau. Der hat in der Schweizer Nazi gespielt.
Geil, sich.
Meine Familie kommt ursprünglich aus dem Kanton Aargau, aber ich kann halt nicht, oder bis zu meinem Grossvater eigentlich nicht viele Leute damit zu tun gehabt. Wir haben eigentlich immer im Kanton Zürich und in Zürich gewohnt hatte. Darum haben wir nicht viel mit dem Mut gehabt, aber es waren alles immer GC-Fans. Also ich bin wirklich in einer kompletten GC-Familie aufgewachsen. Sie haben den Verein auch alle gelebt und ich dementsprechend habe das eigentlich weitergemacht, als ich so ein bisschen von meinem Vater eigentlich mitgenommen habe. Ja, damals zusammen im Hardturm, zusammen im Letzigrund, die Göpsig erlebt, eigentlich alle Momente. Und, ja, und das bleibt in der Familie und würde auf jeden Fall auch die nächsten Generationen so weitergehen.
Hm. Also damals war es einfach noch so, gewesen, dass man noch ein bisschen Güppli getrunken hat, oder? In deiner Familie. Weil das war ja schon der Güppli-Club, oder? GC?
Ja, es hat definitiv ein bisschen das Image auch gegeben, aber mir hat das gefallen. Ein bisschen der Nobelclub auch, wo man halt war, so ein bisschen das Image, so ein bisschen wie der heutige FC Bayern ein bisschen. Und ich mag das, nicht weil es abgehoben ist, sondern es hat einen gewissen Status gehabt. Wenn man dort ist, dann hat man etwas erreicht, dann ist man etwas. Und alle haben gewusst gehabt, GC Zürich ist über allem.
Ja, genau, also bei mir war das auch so, durch den Vater halt. Hat mich früher, also mein erster GC-Match war tatsächlich der letzte Match von GC im alten Stadion dazumal. Das war mein erster GC-Match und er hat mich immer das Spiel mitgenommen. 2010 bin ich dann dazumal auch Einlaufbub, wo GC gegen den FCB gespielt hat und 4-0 gewonnen hat. Bin ich dazumal mit dem Rolf Feldscher reingelaufen. Und ich glaube, in dieser Saison sind wir auch Dritter geworden. Und dazu hast du halt auch gesehen, also die Menge von Leuten, die trotzdem immer noch dort gekommen sind. Und du hast gewusst, ja, GC ist trotz allem noch ein grosser Club, obwohl es dort auch ein paar Jahre. Klar, man muss auch sagen, es ist dann immer weiter bergab gegangen. Jetzt sind wir immer noch Vierter mal gewesen oder Dritter, haben mal zwischendurch mal im UEFA Cup kurz mitgespielt. Und dann nachher natürlich der Cup-Sieg oder 2013 ist natürlich so das Highlight gewesen. Und da hat man eigentlich gesehen, eben, wie viele Leute du mobilisieren kannst bei GC, wie viele Leute immer der Club eigentlich immer noch etwas bedeutet, wenn er mal erfolgreich spielen würde. Und wegen dem, ja, eben, ich habe die guten Zeiten erlebt, wie mit dem Göpsig, mit den beiden Vizemeisterschaften. Und genauso, finde ich, sollte man auch dem Club treu bleiben, wenn es eben mal nicht gut läuft. Und wie eben Aarau ja jetzt auch, wo immer, wir haben es ja auch schon mal angesprochen in einer Episode, wo immer noch mega viele Matches gehen schauen, konstant, obwohl man ja eigentlich auch hofft, dass sie dann irgendwann mal aufsteigen.
Ich möchte nicht in den Wunden vom Nick rumstochen, ich glaube, da wird es ein bisschen traurig.
Nein, schon gut, nein, ich meine, das ist eben positiv und wegen dem, eben, bei mir war das auch so gewesen, auch wo wir runter sind in die Challenge League, Saisonkarte geholt hatte, auch während Corona. Und so ist das einfach geblieben. Ja, ist Leidenschaft, ist das, was mich verbindet mit meinem Vater. Und ja.
Ja, bei mir ist es eigentlich auch innerhalb von der Familie so übergeben worden. Ich bin auch in Zürich geboren und auch in Zürich fast so ein bisschen aufgewachsen im Sinne von irgendwann dann halt auch außerhalb gewohnt gegangen aufgrund von meiner sportlichen Karriere, die ich noch nebenbei hatte. Und dann irgendwann haben wir aufhören aufgrund von Verletzungen. Und der Grasshopper Club Zürich ist eigentlich auch ja, wenn ich jetzt mal so würde sagen, oder, als Erscheinungsbild in Zürich halt noch anders gewesen, dort mal im Sinne von, man hat halt gewiss, ist der einzige Club, wo ein richtiges Fußballstadion gehabt in der Stadt Zürich. Und vor allem sind sie auch noch mal ein bisschen anders präsenter gewesen dort, zu dieser Zeit, nicht nur wegen dem Erfolg, oder man hat sich ja auch ein bisschen vom Stadtrival ja mit irgendetwas anderem abgrenzen. Und ich glaube, darum ist auch so ein bisschen das Image Nobelclub gekommen, oder, dass man ja Differenz hat zum Stadtrival. Aber ich sage jetzt einmal für mich selber, auch heutzutage kann man das wie nicht mehr behaupten, dass irgendwie ein Club eben nobler ist wie der andere. Klar, man gibt sich ja vielleicht das Image aufgrund von der Finanzen ja ein bisschen selber und aufgrund von Erfolg. Aber ich sage jetzt vor allem noch, in der Super League ist das weniger so aus meiner Wahrnehmung. Ja. Und ich werde auch immer Fan bleiben. Das war auch noch die Frage. Aber mein Herz momentan ist immer, auch von Saison zu Saison, ja, auch sehr stark am Blüten, sagen wir es mal so.
Also irgendwie eine Frage, wo man irgendwie einfach auch bleibt im Stadt-Zürcher Derby, ist so, wieso in aller Welt? Ich habe gerade gedacht, dein Herz wird immer für GC blüht und ich habe gedacht, es kommt ein blau-weißes Herz und dann habe ich gemerkt, die anderen sind ja auch blau-weiß. Wieso in aller Welt sind die eigentlich die Stadt die gleiche Farbe? Das ist die einzige Stadt, glaube ich, weltweit, die ein Derby hat mit der gleichen Clubfarbe.
Ja, zum ehrlich sein, sind wir blau-weiß und die anderen haben ein bisschen andere Farben, wenn man so ein bisschen der Tradition angeht.
Kannst du das noch ausführen?
Ja, damals. Also gegründet wurde der Grasshopper-Club Zürich ja, am 1. September 1886 in der Vereinsfarbe Blau und Weiß. Ganz wichtig, 10 Jahre später.
Im Kreis 1, auch ganz wichtig.
Danke. Genau, und der andere Stadtrival ist ja nicht an sich einfach so gegründet worden, sondern es hat ja eine Fusion zwischen 2 und 3 Vereinen, wo sich nachher die Vereinsfarbe Rot und Weiß gegeben haben. 10 Jahre nach dem echten Stadtclub. Und ja, und so hat dann die Rivalität dann angefangen, nicht nur wegen dem Rot-Weiß, sondern weil dann einmal in der einen Saison, das ist dann einige Jahre später dann gekommen, hat sich dann der Grasshopper-Club Zürich abgemeldet, sich neu aufgebaut in der zweitobersten Liga und hat dann die Farbe weiterhin getragen. Aber in der obersten Liga hat es keinen gegeben mit der Farbe Blau und Weiß. Das haben sie dann gemacht und dann hat das eigentlich angefangen mit dieser Rivalität.
Ja, ist ja spannend. Also mit der Clubfarbe hat mich jetzt einfach so grundsätzlich Wunder genommen, weil ich bin im Herbst in Südamerika reisen und in Buenos Aires hat es tatsächlich ein Entscheidungsspiel um Clubfarbe gegeben zwischen River Plate und Boca Juniors und River Plate hat dann gewonnen und darum sind Boca Juniors halt jetzt gelb-blau, weil sie dann eine andere Clubfarbe müssen wählen und sie haben irgendwie ein schwedisches Boot im Hafen gesehen und darum haben sie gelb-blau gewählt.
Sieht aber auch fresh aus.
Sieht super fresh aus und sie sind auch das einzige coole Team an der Club-WM. Aber das ist völlig ein anderes Thema.
Ja, zu der Clubfarbe vielleicht nochmal. Eben, wir sind ja eigentlich auch immer die Mannschaft gewesen, die grundsätzlich das Heimtrikot, wenn du es ein bisschen anschaust, so die letzten Jahre, ist eigentlich grundsätzlich immer gleich gewesen. Eben blau-weiß vorne, teilte Ärmel, auf das hat man jetzt vor allem die letzten Jahre geachtet, dass hinten die Rückennummer orange ist, so wirklich traditionell, wie man das dazu mal kennt, aus der erfolgreichen Zeit auch, so in den 80er, 90er. Nicht, dass ich die jetzt erlebt habe, aber eben so ein bisschen, wenn man das vergleicht, oder? Und das haben wir eigentlich wirklich grundsätzlich kontinuierlich immer behalten. Und das ist etwas, ja, was es auch ausmacht, glaube ich, GC als Traditionsverein in der Schweiz, in der Stadt Zürich, wo die gewissen Traditionen auch einfach beibehalten. Und das ist das, was der Verein auch ausmacht, auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ich kann noch schnell zu meiner Frage, die ich vorher gestellt habe, noch etwas ergänzen. Ich glaube, was mich schon noch Wunder nimmt, oder was ich mich selber auch schon mal gefragt habe, ist so, was passiert eigentlich mit einem als Fan, wenn der Verein von einem MCO übernommen wird, also von einem Multiclub Ownership. Ich meine, GC, ja, vor ein paar Jahren waren es Chinesen, jetzt sind es die Amerikaner, Verantwortliche von LAFC, wo Sagen über den Verein hat. Ich mache jetzt gerne mal den Vergleich noch zu Aarau, wo enorm regional mit verschiedenen, also Hunderten von Aktionären abgestützt ist. Oder in Aarau ist man zum Beispiel enorm stolz auf das, dass man regional verbunden ist. Das fehlt jetzt bei GC komplett. Hat das nie mit euch etwas gemacht? So.
Mal natürlich. Einerseits gibt es ja wieder Angriffsfläche nach außen im Sinne von eben Regionalität, wie du das ansprichst. Aber ich glaube, eben, wenn man in so einem Ownership drin ist, muss sich das Ownership dazu tendieren, dass man sich vor allem auf die Region fokussiert und eben genau auch nach außen die Regionalität tut, quasi repräsentieren. Mich als Fan selber Natürlich, wo wir von den Schweizer abgegeben worden sind, hat mich das schon auch getroffen, weil man ist ja so in einer Ungewissheit, vor allem eben, weil man die Finanzen vom Verein sieht, weil man ja nicht gewusst hat, wird es uns überhaupt noch geben. Einerseits sind wir mega dankbar, dass es uns überhaupt noch gibt, weil uns ja jemand übernommen hat. Andererseits ist man vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, weil man so denkt, hey, wir leben in der Stadt Zürich, es hat so viel, oder auch in der Schweiz, es hat so viele Leute mit viel Geld. Wieso ist dort auch nicht noch eine Schweizer Bude reinkommen oder wieder reinkommen, wo auch finanzstark ist, oder? Ich glaube, es sind so ein bisschen verschiedene Dynamiken. Und eben, um die Frage zu beantworten, einerseits sage ich, ich bin offen dafür, wenn es gut arbeitet, transparent sind und einen klaren Plan, wie auch eine Strategie nach außen kommunizieren, um es auch wirklich ernst meinen mit dem Verein. Weil wir sind ja eigentlich schlussendlich auch kaputt gegangen durch Schweizer. Und das muss man halt auch anerkennen. Wieso nicht jemandem neu eine Chance geben? Aber andersrum natürlich, da würden wir dir wahrscheinlich jetzt schon auch sagen, wäre es nicht schlecht, wenn auch, würden wir nicht Nein sagen, wenn die Schweiz natürlich wieder käme. Aber eben, es kommt ja keiner. Und wieso keiner kommt, ich glaube, das ist einfach eben, wie die Wirtschaftsgrundlage fehlt und sich das keiner mit dem Millionendefizit wird, antun.
Ja, aber der Erich Vogel hat doch jetzt letztens in einem Interview gesagt, dass in ein paar Jahren vielleicht der Zürcher Investorengruppe ready sei für GC.
Ja, man hört sicher viele Sachen so allgemein von Leuten, die vielleicht GC nahe sind. Ja, viel geredet wird immer, aber was nachher rausspringt, ist nachher immer etwas anderes. Oder man hat es jetzt auch gesehen bei LAFC. Oder vielleicht, um nochmal auf diese Frage noch ein bisschen darauf einzugehen. Ich denke, anfangs ist man sicher euphorisch. Ich denke, okay, cool, neue Chancen, neue Möglichkeiten. Vielleicht gar nicht mal so schlecht, was man so hört. Aber was nachher halt umgesetzt wird, ist dann halt immer die Frage. Oder? Und ich denke, viel erzählen, viel reden kann man immer. Schlussendlich liegt zu dem, was man dann halt machen. Und man sieht halt, einfach der Bezug zu der Stadt, der fehlt noch ein bisschen zu wenig, die Kommunikation, das Marketing. Ich glaube, das sind so Hauptpunkte. Und wenn man nur schon das mal machen würde und Fans mehr würd integrieren, mit einbeziehen, und, dann könnte man vieles gut machen von dem anderen, wo man halt vielleicht weniger gut gemacht hat im Sinne der Fans.
Aber jetzt sind wir doch wieder in die Stadt, sagen. Also der Bezug zu der Stadt ist ja voll da, oder?
Was das anbelangt, ist das sehr essentiell. Wirklich ein wichtiger Schritt, dass man wieder einen Hauptsitz hat an der Schifflände, mitten im Herzen der Stadt Zürich. Ich finde sogar, das muss sein. Also, das geht gar nicht, dass man von dort wegzieht. Also, man war immer in der Stadt. Nachher tut man 2005 einen Campus aufbauen und dann ist dort auf einmal der Hauptsitz. Außerhalb der Stadt kann es natürlich nicht sein. Und ich glaube, das ist selbstverständlich keine Frage, dass der Grossclub Club Zürich in die Stadt gehört, was sie auch nicht gehört. Ja.
Eben, das stört euch recht, oder? Haben wir eben im Vorgespräch schon gehabt, dass so irgendwie plötzlich das Bild um ist, GC sagt der Verein von außerhalb der Stadt, oder? Und der FCZ ist quasi der Stadtclub, so. Weil, ja, wenn man Geschichte anschaut, das stimmt natürlich so nicht, oder?
Ja, total. Also, das ist, ich habe es vorher schon im Vorgespräch gesagt, also, das ist ein totaler Mythos, der da aufgekommen ist. Also, sind beide Clubs aus der Stadt, auch der Grasshopper Club Zürich. Heisst nicht irgendwie Grasshopper Club Regional Zürich oder weiss
nicht. Niederhasli werden der ja nichts zugeteilt.
Genau, wird ja auch oft gesagt. Das kann man ja leider nicht mehr verwenden seit dem
leider.
Jahr. Seit dem Jahr, seit wir den Sitz haben. Nein, das war sicher ein wichtiger Schritt gewesen. Vielleicht noch der Punkt, den du gesagt hast, eben mit dem Multi-Club Ownership. Ich meine, wir haben ja jetzt auch zwei Beispiele in der Schweiz, dass es ja auch funktionieren kann, wie bei Lausanne Sport oder bei Lugano. Lugano, wo ja jetzt dann auch der neue Tempel kommt, dann irgendwann einmal. Ich glaube, es kann schon funktionieren, eben wenn du die Leute dort arbeiten lässt, wenn du die richtigen Strukturen lässt. Und vor allem, wenn du die beiden Clubs anschaust, ist das operative Geschäft vor allem auch in der Schweiz. Eben, wenn du die Leute arbeiten lässt, wenn du Strukturen hast, dann kann das auch gut funktionieren. Ich glaube, das ist einfach so der einzige Punkt, der uns noch so ein bisschen fehlt, einfach, dass man da nicht genug Struktur haben selber, also in der Geschäftsleitung einfach, um wirklich können operieren, eben was auch mit den Angestellten, die wir haben und so, was das einfach angeht. Und das ist sicher noch ausbesserungsfähig. Aber ja, eben, ich möchte eigentlich das, was der Dari auch schon gesagt hat, eben, man muss sich auf das sicher auch einlassen, aber klar, was auch logisch ist, eben irgendwann man muss halt auch der Turnaround kommen, weil eben mit 14 Millionen Defizit, wenn du es immer jedes Jahr decken musst, wird es dann einfach schwierig, irgendwann mal wirtschaftlich. Und auch wirtschaftlich eben nicht attraktiv. Und wegen dem haben auch viele Schweizer wahrscheinlich einfach Angst davor gehabt, einfach. Und wegen dem auch nicht mehr so das Vertrauen zu GC, dass das dann irgendwann mal wieder kann. Vielleicht hat da einfach das Vertrauen auch gefehlt.
Ich meine, wie fest muss Vertrauen nicht mehr da sein, wenn der Spross aussteigt? Ich meine, nur schon das, oder? Ich meine, das ist GC, oder der Spross, oder auch andere ausgestiegen sind über die letzten Jahre. Und ich meine, eben, ich habe das ja auch schon am Anfang gesagt, es ist ein Puzzlestück zwischen, man hat einen Campus gebaut, oder man hat Wirtschaftsgrundlage ja noch gehabt mit dem Stadion, dann kommt 2007, 2008 EM in der Schweiz, cool, Zürich bekommt ein neues Stadion, ein Fußballstadion, dann sind die Einsprachen gekommen und dann hat man gemerkt, oh nein, man ist im Seich und man hat den Campus doch dort draussen. Und man hat schon seit Jahren auch Probleme mit den Trainingsplätzen in Zürich, wir haben zu wenig Trainingsplätze in der ganzen Stadt Zürich und eben auch dort, wenn man vielleicht vom Campus auch mal wegkommen will oder, und sich etwas in Zürich will suchen, Alternativen, wie es jetzt der Stadtrival angebracht hat, muss man eben auch irgendetwas zwischen ihnen finden, oder? Dass man irgendwie Platz vielleicht anmietet und das Gebäude kann bauen mit einem Landstück, das zur Verfügung gestellt wurde, worden ist. Und ja, ich glaube, so kann das nur weiterhin funktionieren. Weil so, wie es jetzt ist, oder? Wir haben zu viele Kosten, zu wenig Einnahmen. Es ist falsch gewirtschaftet worden in den letzten Jahren. Man hat eben vielleicht auch Spieler anders entlohnt, wie man sie hätte sollen. Ich kann nicht so die Insider-Infos oder ich sehe das auch nicht, das Ganze da hinten. Aber mir nimmt es einfach so von außen wahr als Fan. Und ja, ich hoffe einfach, dass sich das ändert. Und ich glaube, in der heutigen Zeit im Fußball, wenn man eine gute Struktur auch mit dem Defizit aufbauen, mit Jungen arbeiten, mit punktuellen Verstärkungen, die Qualität drin in das Kader. Und die Jungen dann plötzlich eben, ich meine, da reden wir von, da kannst du einen Spieler vielleicht für 8 bis 10 Millionen verkaufen, oder? Dann tust du das schmälern und noch gute Sponsoren reinholst.
Ich finde, die Thematik, die wir vorhin aufgemacht haben, jetzt haben wir viel auch über Multiclub-Ownership geredet, aber ich finde die Thematik mit dem Stadt-Land-Club und eben, du hast jetzt auch gesagt, man müsste schauen, dass man wieder irgendwie Plätze tatsächlich in der Stadt hat und nicht im Niederhasli aussen. Also das ist wirklich irgendwie ein grosses Anliegen der GC-Fans, dass man eben wirklich auch ein Stadtclub ist, weil der andere Club von der Stadt, der nennt sich ja sogar Stadtclub, oder? Wie würdet ihr die Rivalität jetzt im Moment beschreiben? Weil irgendwie hat man schon das Gefühl, der FCZ sind die Coolen, das sind die von der Stadt und die GC sind die vom Land, wenn es noch ein paar übrig hat überhaupt.
Ja, also zum fairerweise sagen, sie haben halt vieles richtig gemacht die letzten Jahre in Sachen Marketing, was auch den Erfolg betrifft, eben Titel geholt haben, eben die Meisterschaft vor 3 Jahren und mit dem neuen Home of FCZ, was sie da gemacht haben im Herren Schürli und so, haben sie natürlich smarte Entscheidungen einfach auch getroffen und ist natürlich logisch, dass dann natürlich junge Leute, die vielleicht jetzt nicht so Bezug haben wie normale Fans oder über die Eltern, dass sie Fans geworden sind, dass es dann natürlich attraktiver ist, für jemanden Fan von dem Club zu sein, oder? Und ich meine, das ist ja 2013, 2014, wo wir dort den Cup geholt haben und erfolgreicher waren, sind ja auch so gewesen. Da ist ja auch so ein bisschen das Ganze reingekommen. Da hat man auch mega viele junge Leute gehabt, die auf einmal sind GCZ schauen. Und ich glaube, ja, das ist halt das, was in den letzten Jahren einfach gefehlt hat bei uns. Eben so marketingtechnisch, smarte Entscheidungen treffen und ja, das muss einfach noch besser werden, weil das Potenzial wäre sicher da, eben wie du hast super anmoderiert, eben GC ist immer noch der Rekordmeister, das Logo erkennt jeder, man hat immer noch die 2 Sterne auf der Brust und das könnte man eigentlich perfekt nutzen, ja, um das so ein bisschen ins Rollen zu bringen.
Aber es ist nicht einfach geworden, oder? In der Stadt Zürich als GC-Fan. Also wir haben das Thema auch schon bei uns im Podcast aufgegriffen, mit vielen Inputs auch von unseren Hörerinnen und Hörern, die eben zum Teil in der Stadt wohnen, die sagen, ja, ich traue mich nicht mit dem GC-Liebli durch die Stadt durchlaufen. Ich will nicht mit dem Namen genannt werden im Podcast, weil ich Angst habe, dass FCZ-Fans den Namen nachher irgendwelche Gruppenchats umeinander schicken und dann wirst du irgendwie durch die Stadt durchgejagt. Oder einfach alles wilde Geschichten, die man hört. Erzähl mal, ich glaube, Stefan, bei dir hat es ja auch mal noch einen Vorfall gegeben, wo du den Match bist schauen. Scheint nicht allzu einfach zu sein, jetzt als GC-Fan.
Also zuerst mal zu den Leuten, die GZZ-Fans sind. Also die meisten Saisonabos werden immer noch verkauft an Leute, die in der Stadt Zürich wohnen. Das ist einfach auch ein bewiesener Fakt, das mal zu erwähnen. Also die meisten, die wirklich den Fan supporten, jeweils dabei sind, die sind wirklich auch da ansässig in Zürich. Was das Zweite betrifft, Stadt Zürich, vielleicht bin ich da ein bisschen der Falsche, der da etwas sagt, weil ich sage sowieso einfach machen. Also ich sage, ich probiere immer die Leute zu motivieren und sage, legt das GZ-Liebli an in der Stadt. Das ist ganz, ganz wichtig, Präsenz zeigen. Ich persönlich mache es immer, wenn ich unterwegs bin und ich etwas von GZ habe. Das ist mir extrem wichtig. Ja, und das auch weiterzugeben den Leuten, dass man das auch tut so machen und auch vor allem tut leben. Aber natürlich gibt es vielleicht auch Situationen, die weniger schön sind. Andere tun sie so handeln, die anderen tun sie so handeln. Ich bin da nicht so radikal. Ich sage, hey, ich tue doch nicht meinen Kleidungsstil anpassen, nur weil ich das Gefühl habe, dass mir etwas passiert. Dann ist die Person das Problem, nicht ich bin das Problem. Und so sollte man vielleicht auch mitdenken. Aber vielleicht bin ich da einer der wenigen. Aber ja, genau, eben, du hast angesprochen vom Vorfall, genau, was sich da ergeben hat im Herrenschürli, wo vor allem auch die FCZ trainieren und dort sozusagen so ein bisschen ihr Quartier haben. Muss aber auch sagen, nicht nur die FCZ ist dort, auch GC tut trainieren oder auch Frauen teilweise. Auch
das ist auch so eine städtische Sportanlage, die grundsätzlich der Stadt gehört, oder?
Genau, ja, genau. Aber eben nicht nur sie sind dort, das muss man auch mal noch sagen. Ja, und dann eigentlich hat es angefangen auf Social Media. Ich habe gesagt, hey, heute U17 Derby, kommen doch vorbei, tun wir den Grasburg Club Zürich unterstützen. Sie werden sicher froh, kommen da zahlreiche GC-Fans da. Sehr schürli und ja, ich bin natürlich auch unterwegs gewesen, vor Ort gewesen, selbstverständlich, weil ich auch gesagt habe, ich komme doch. Und dann sind tatsächlich mehr Leute dort gewesen, als ich jetzt erwartet habe, jetzt auch aufgrund von der Fankurve jetzt vom Rival, der dort ein Heimspiel hatte, sind da um die 200-300 Leute dort gewesen. Und dort hat es einen unangenehmen Vorfall gegeben, wo Leute auf mich zugekommen sind und wo es dann auch eine Ohrfeige gegenüber mich gab und einige böse Worte und auch viele Videos dann, die von mir gemacht worden sind. Ja, genau, das ist so ein bisschen der grosse Zwischenfall dort gewesen, wo wir dann ursprünglich einen Podcast darüber gemacht haben und auch darüber geredet haben. Ja, genau.
Aber was hat das mit dir gemacht? Also würdest du wieder so ein Match schauen gehen oder schüchtert dich das jetzt ein?
Auf keinen Fall. Ich habe mir jetzt nie so recht Gedanken darüber gemacht. Ob ich jetzt wieder dort dabei schauen. Ich würde sagen, ehrlich gesagt, ja. Es schüchtert mich auf keinen Fall. Es motiviert mich noch mehr. Weil dann sieht man, hey, was man macht, das nervt die anderen Leute. Also, sie kennen den Podcast, sie kennen mich. Das ist sicher gut. Nicht, weil sie mich kennen. Ich will nicht bekannt sein. Ich will, dass der Grasshopper Club Zürich bekannt ist, dass der gross ist. Und nicht ich selber oder ein Podcast oder sonst etwas. Und darum auf jeden Fall würde ich es genauso wieder machen. Ja.
Mhm. Wir sind auch dabei gewesen. Was hat das mit euch gemacht?
Ja, er nimmt das immer so auf die leichte Schulter. Nein, für mich ist hat ja jeder seine Meinung, aber ich bin da ganz klar auch ein bisschen gegengestört. Für mich ist einfach so ein Erlebnis pure Horror gewesen. Ich habe mich gar nicht wohl gefühlt. Ich habe gewusst, dass so etwas könnte passieren. Ich glaube, das Thema darf man auch mal offen ansprechen. Es sollte ja kein Geheimnis daraus machen. Ich sage auch immer, hey, support deinen Verein, zeig deine Farbe, aber man darf trotzdem nicht den Fakt weglassen, dass etwas passieren kann. Und wir bewegen uns in der heutigen Zeit einfach in diesem Bereich. Das kann etwas passieren, wenn du als Fußballfan von deiner Farbe etwas zeigst, im Sinne von, wenn es eine Stadtrivalität sicher gibt. Und ich glaube, in der Stadt Zürich, das haben wir glaube auch schon alles gesehen, ist es kein Geheimnis, dass das so der Fall ist. Und es ist eine traurige Dynamik, die da in den letzten Jahren noch mehr, sage ich, glaube ein bisschen verstärkter wieder aufgekommen ist, nach der Corona-Phase vor allem. Das ist jetzt so ein bisschen meine Wahrnehmung. Klar, es hat es ja schon früher nicht gegeben. Oder es war vielleicht medial nicht so präsent gewesen. Aber ich glaube, was so ein bisschen auch neu gekommen ist, ist die Art und Weise, wie Gewalt ausgeübt wird. Oder das habe ich empfunden, das ist ein bisschen extremer geworden. Genau. Und ja, ich bin natürlich ganz klar gegen Gewalt. Einfach auch da nochmal. Es war kein cooles Erlebnis gewesen.
Man muss ja dazu sagen, ihr seid ja nicht selber Teil von einer Szene bei GC, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Ihr nickt alle. Ja, aber eben, ich meine, das muss man ja schon auch noch, ich sage jetzt mal, wenn man Teil von dieser Ultrakultur ist, oder, dann kommt es halt mal vor, dass man sich vielleicht irgendwo mal mit der Falschen trifft, oder also was heisst mit der Falschen, eben zum Teil ist das dann auch ein bisschen gewollt und so, aber das ist ja bei euch gar nicht der Fall. Also ihr seid normale Matchbesucher im Sinn von keine Streitigkeiten mit den Gegnern, oder? Also vielleicht tut man mal ein böse Wörter auf den Platz rufen oder so. aber das Emotionen. Ist vielleicht schon noch, ja, ist schon noch wichtig, oder? Weil ja. Ich sage, ja, auch bei GC hat es ja, sage jetzt mal, ein paar Leute in der Szene, wo keine Kinder von Traurigkeit sind, um es mal diplomatisch zu ausdrücken. Aber zu denen gehören die ja gar nicht. Also das. Ja, vielleicht noch zur Einordnung.
Ja, ich glaube, Dario hat es richtig gesagt. Ich glaube, das Problem ist einfach wirklich, wenn Unbeteiligte einfach, wo, wie du schon richtig gesagt hast, da muss man einfach klar einen Cut ziehen. Und ich finde einfach Unbeteiligte, gerade wenn irgendwie Väter mit den Söhnen oder generell Familien irgendwie dann da drunter kommen oder so, das geht einfach nicht. Und ich glaube, wir sind in der Schweiz im Jahr 2025 sollten wir eigentlich genug zivilisiert sein, damit so etwas nicht vorkommt und damit man da klar eben einen Cut macht. Und da gibt es einfach leider im Moment, ich glaube, das ist auch allgemein ein bisschen das Problem in der Schweiz, was die Fangewalt einfach auch betrifft, dass mittlerweile, du hörst immer mehr, vor allem in der Stadt Zürich, hörst halt immer mehr Fälle, dass einfach Unbeteiligte da eben dann auch leiden oder da drunter kommen. Und das ist einfach ja, traurig, so etwas zu hören, dass das vorkommt. Klar, es ist ein Derby, heisst ja nicht umsonst ein High-Risiko-Spiel, aber eben, ich finde, wenn man normaler Fan ist einfach und das Derby geht, und klar, es ist eine Rivalität rum, das leugnet man nicht, aber ich finde, man muss trotzdem auch irgendwo auf dem Boden von der Tatsache einfach auch bleiben, und das geht einfach nicht. Und genau, so viel zu dem Thema von meiner Seite.
Ich glaube, GC-Fans haben dort schon eine schwierige Rolle, weil ich glaube, ihr seid die einzigen Fans in der Schweiz, die durch eure Stadt nicht mit dem eigenen Merch laufen können. Ich glaube, jeder andere Stadt kann, also ich sage, jeder andere Stadt hat meistens nur einen Club. Das macht es schon mal noch einfacher, oder? Eben, FCB-Fan kann tipptopp durch Basel laufen. Durch Zürich sollte er vielleicht nicht laufen, aber das liegt dann vielleicht auch ein bisschen auf der Hand. Und GC-Fans können eigentlich gefühlt durch die eigene Stadt nicht laufen, weil halt überall die FCZler, bös gesagt, wartet, oder?
Oh, ich sehe das halt komplett anders. Also ich sage, einfach machen, anlegen, zeigen.
Ja, aber dir gibt es natürlich den Stolz nicht zu, das verstehe ich ja. Schon. Aber ich sage jetzt genau. Mal so, eben, ich als Familienvater würde mich jetzt natürlich schon fragen, ob ich mit meinen Kids ja, unter diesen Bedingungen durch die Stadt durchlaufen. Oder willst du vielleicht auch nicht, dass nachher deine Kinder sehen, wie du eins auf die Schnorre bekommst?
Ich will, dass meine Kinder sehr gut aufwachsen, dass sie viel Selbstvertrauen haben. Und das gebe ich ihnen von Anfang an. Und so fängt es an. Ja. Mit dem Liebling durch die Stadt laufen als Familie. Ja.
Aber wann ist denn das aufgekommen? Dass man. Aber wann habt ihr das gemerkt, dass das vielleicht ein bisschen brisanter sein könnte, sage ich jetzt mal. Und nicht, wir reden nicht von einem Matchtag, sondern vielleicht von einem Montag.
Ja, also bei mir hat es so. Schon in der Oberstufe angefangen, wenn ich darf ehrlich sein. Dort hat es so ein bisschen angefangen, schon ein bisschen extremer werden. Aber nachher ist halt die Dynamik gekommen, ich glaube, mit den Jahren, mit dem Erfolg, mit dem Fanzuwachs. Und geht man regelmässig ab Match oder nicht? Und dann kommt man das halt mehr mit über. Aber ich würde schon sagen, es sind wirklich jetzt so die letzten 15 Jahre, wo es zugenommen hat, kontinuierlich, sage ich mal, und dann vielleicht mal wieder abgeflacht eben mit der Corona-Zeit oder vielleicht mal eine Phase gegeben hat, wo wir eben in der Nazi B unten sind. Aber auch da eben, man kommt immer mit über im Umfeld, als GC Zürich-Fan das Vorfall gegeben hat. Und eben, wenn man die Vorfall mit überkommt, dann, ja, eben, ich sage jetzt einmal, oder, wenn du, eben, du hast ja schon gesagt, oder als Familienvater, würdest vielleicht jetzt das Match vom Grasshopper Cup Zürich schauen, oder? Und dann halt die mediale Berichterstattungen, wo da auch in den letzten Jahren dann gekommen sind mit der Fangewalt, oder? Klar, der Verein ist auch fürs Marketing zuständig, aber ich muss halt schon auch sagen, oder? Da überlegt man sich schon auch zwei oder drei Mal. Das habe ich auch in meinem Umfeld gehört, ob ich jetzt an ein Derby gehe, als GC Zürich-Fan. Und dann kommt halt noch das Bashing dazu, ah, ihr seid keine Fans, oder? Oder ihr habt keine Fans, oder? Das ist halt so, wie alles kommt dann so zusammen. Also, ja, das ist so ein bisschen das, was ich wahrnehme und so, wie es eigentlich angefangen hat, ja.
Ich bin ja grundsätzlich auch an Lösungen interessiert. Und meine, glaube, das haben wir uns auch schon mal gefragt. Oder? In Mailand hast du zum Beispiel die Situation, dass zwischen Inter und AC gibt es inzwischen so einen Pakt, oder man hat sich nicht mehr aufs Maul gegenseitig. Ich glaube, es funktioniert einigermaßen dort. Man hat in der Vergangenheit auch schlimme Geschichten gegeben. So. Aber für mich klingt es schon auch nach einem Zustand in der Stadt Zürich, wo so eigentlich überhaupt nicht im Sinn vom Schweizer Fußball kann sein. Nicht nur von GC, sondern auch nicht vom Schweizer Fußball. Ich glaube, man braucht starke Superligisten mit vielen Fans. Ja, was haben Sie das Gefühl? Wo sind Lösungsansätze? Oder wie könnten die aussehen?
Ja, also ich finde, der Pakt, der gibt es schon lange nicht mehr. Der ist schon lange durchbrochen worden. Seitdem man nicht von Ultragruppierung auf Ultragruppierung sich duelliert, sage ich jetzt mal, sondern halt seitdem man auf normale Fans geht, in Anführungszeichen, auf Familien geht, auf Kinder, die vielleicht gar nicht mal mit dem Match zu tun haben. Und ich denke, dort hat es sicher angefangen. Es liegt jetzt sicher auch schon einige Jahre zurück, aber so hat das sicher gestartet. Ich denke, jetzt könnte man sagen, ja, die Stadt Zürich müssen wir machen, die Polizei müssen wir machen, man muss das besser regulieren, auch was Tickets anbelangt. Aber ich finde, eigentlich kann der Grasshopper-Club Zürich selber schon recht viel gut machen, indem sie halt mehr kommunizieren mit den Fans, mehr die Fans auch einbinden in den Club und indem man transparent ist und sich auch mit der Stadt Zürich wieder verwurzeln, wie vor einigen Jahren, wenn man das noch gemacht hat, wie zum Beispiel unter dem Adrian Fetscherin beispielsweise, dann denke ich, ist da einiges möglich. Das öffnet sämtliche Türen.
Ich finde halt eben auch, es liegt auch bei beiden Vereinen in der Fanarbeit. Dort ist der Ansatz, oder wenn du als Verein, ich weiss noch dort bei Basel, wo das Ganze passiert ist, ist glaube ich der Häusler gewesen, der auf dem Platz ist. Oder?
Ja, ich habe der Häusler gewesen.
Ja. Wir wollen das nicht. Das ist, glaube ich, das. Oder? Das hat schon auch etwas ausgelöst bei der Fankultur beim FC Basel. Den nehme ich jetzt mal an. So habe ich es von außen wahrgenommen. Aber ich glaube, so etwas müsste vielleicht auch mal von einem Verein kommen, wo das auch in ihrem Umfeld wahrnimmt. Und ich meine, schlussendlich haben alle Vereine immer Leute, die, sage ich jetzt mal, extravagant unterwegs sind an Fußballmatch, oder? Und ich glaube, klar, man kann immer sagen, auch als Fußballclub, wir stehen für die Wert, wir stehen für die Wert, aber wenn man dann selber nicht den Ansatz finden an dem Ort, wo ja offensichtlich das passiert, was passiert und wo man nicht einfach schönreden kann oder will schönreden, sagen wir es mal so, dann ändert sich auch nie etwas.
Also irgendjemand vom Verein oder vom Club GC müsste sich ja wirklich auch offiziell dieser Problematik oder dieser Thematik annehmen und anstehen und vielleicht auch an den runden Tisch mit Scanepa hocken und nach Lösungen suchen, oder? Sehe ich das schon richtig?
Ja, ich sehe das genauso. Nur schwierig wird es dann, wenn der Verein alle paar Jahre verkauft wird, du immer ein komplett neues Team hast, ein neues Management Board. Wer steht da für den Grasshopper Club Zürich? Das ist halt eine Frage. Im Verwaltungsrat schon ein bisschen die gleichen Gesichter, ähnliche Gesichter wie vor vielleicht 5, 6 oder sogar 10 Jahren. Aber anstehen tut jetzt dort gleich niemand. Und ja, da sehe ich halt auch ein bisschen das Problem. Wer ist das Gesicht vom Verein? Die Kontinuität, die so fehlt im Allgemeinen. Und das ist halt einfach ein bisschen schade.
Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, um sich aufs Sportliche auch noch ein bisschen zu gehen. Oder? Also wir haben mit GC Zürich natürlich jetzt das Team da, das zweimal nacheinander in der Barrage noch knapp gerettet worden ist. Ich glaube, es sind jetzt 10 Spieler verabschiedet worden von GC. Man hat Stand jetzt keinen Trainer. Ich glaube, noch 12 Spieler für die nächste Saison. Wie seht ihr, wenn ihr auf das schaut?
Ja, ich glaube, der Stefan hat es schon richtig angedeutet bezüglich Kommunikation und das Ganze mehr mit den Fans informieren. Eben, man hat ja die PK nach der Barrage dort und jetzt ist eigentlich 2 Wochen eben Ruhe.
Ist das die gewesen, wo der Blick tickert hat mit Blablabla?
Ganz genau, das ist die gewesen. Ganz genau. Und ich glaube, der Stefan hat da etwas Wichtiges angesprochen. Eben, man hat jetzt einfach 2 Wochen nichts gehört vor dem Kommuniqué jetzt. Es war einfach Ruhe, eben, man hat keinen Trainer, das heißt es richtig. Und ich finde das, ich habe das schon in der letzten Episode gesagt, ich finde das von der Aussendarstellung her, ja, jetzt nicht gerade wirklich, eben gerade wenn du Barrage gespielt hast, oder, hättest du absteigen können beim letzten Saisonmatch, hättest du 1-1 gespielt gegen St. Gallen, finde ich das jetzt nicht wirklich produktiv. Oder, also von der Kommunikation her einfach, eben nächste Woche fängt die Vorbereitung an. Ja, ich finde das muss man dringend verbessern, auf jeden Fall. Und da muss man auch Lösungen finden. Ist natürlich schwierig, oder? Hast du Barasch gespielt zum zweiten Mal hintereinander und nachher wird in der PK gesagt, ja, man hat irgendwie das dritttiefste Budget. Ist natürlich schwierig, dann irgendwie Euphorie entfachen, oder, bei den Fans, wenn du halt schon so anfängst und sagst, ja, man hat eher ein bisschen. Aber ich glaube, wir haben trotz allem mit dem Sportchef den richtigen Mann. Aber eben, nochmal schnell, es kommt auch, das ist ein Thema, das ich jetzt vorher schon einmal gesagt habe, ist halt eben, wie es aufgestellt ist vom Verein. Eben, Stefan hat es auch richtig gesagt, man weiss nicht so, wer das Gesicht ist, wer den Verein gegen aussen präsentiert. Eben, wenn vielleicht mal eine Medienanfrage kommt oder so, dann weiss man gar nicht richtig so, hey, an wem wendet man sich jetzt? Wir haben zwar eine Präsidentin, die ist aber selten rum. Man hat keinen CEO, ich sage nicht, es braucht einen CEO unbedingt, aber einfach jemand, der den Verein gegen aussen präsentiert, wie das andere Herren schon jahrelang machen in der Super League. Bei IB jetzt eben der Spiecher, der immer ansteht. Vom Investor gehörst du auch nichts. Das macht der Spiecher. Bei Basel ist es jetzt der Degen, lange ist es der Häusler gewesen. Und eben beim Stadtrival der Canepa, der schon lange dabei ist. Es geht einfach ein bisschen um das, dass du das Gefühl hast, hey, da ist einer da. Und der hat eine Antwort auf die Frage. Nur als Beispiel eben das Stadion. Also zum Beispiel jetzt letztes Jahr hat sich der Stefan Schwarz dazu geäußert, der Sportchef. Aber das ist ja gar nicht seine Aufgabe eigentlich. Er ist ja für den sportlichen Bereich zuständig, oder? Und dann muss er sich noch um etwa 5 bis 10 andere Themen, er muss auch noch Fragen da parat haben. Und das zeigt ein bisschen, oder? Wie es einfach aufgebaut ist im Moment. Das muss einfach viel, viel besser werden, ja.
Ja, es scheint so, als ob sich die Amerikaner gar noch nicht so richtig mit dem Verein befasst haben, oder? Also, weil sonst müsste ja wirklich irgendein richtiger Geschäftsführer rum sein, der die Situation in Zürich kennt. Aber da ist nichts, oder?
Ja, ein CBO ist jetzt rum. Der Christoph Urech ist jetzt da vom FC Thun, der dort im Verwaltungsrat war. Wie sich das entwickeln wird, wissen wir nicht. Wieso CBO und kein CEO, was ist der Unterschied? Wissen wir auch nicht genau. Ist ja nicht so.
CBO klingt irgendwie wie so ein Burger vom Burger King. Jetzt habe ich gerade Hunger.
Ja, das war schon meine erste Reaktion, leider. So tragisch wie es tut. Ja.
Ja, ja. Aber ich sage, alles Sutter ist sicher schon mal ein sehr positives Zeichen. Also ich habe, als ich die Meldung damals gelesen habe, bin ich überrascht gewesen, weil ich einfach gedacht habe, ja, wieso tut er sich GC an? Und das ist tragisch. Und wenn man natürlich den Hintergrund überlegt, gut, er hat natürlich die Verbindung zu GC und so macht es wie Sinn.
Haben wir uns auch gefragt. Nicht nur du. Das haben wir uns auch gefragt in der jetzigen Situation, wo ja noch nicht klar war, bleiben wir überhaupt oben oder nicht, oder? Und das haben wir uns auch gefragt. Eben, ich habe schon gesagt, ich finde einen guten Mann, ist auch einer, der es bewiesen hat in der Super League schon beim FC St. Gallen. Und was ich auch gut gefunden habe, ist sein Statement, dass er die Entscheidungen trifft im sportlichen Bereich. Das habe ich sehr, sehr wichtig gefunden. Ich glaube, das war auch eine Bedingung, dass er das auch gemacht hat. Ich glaube, sonst hätte er den Job wahrscheinlich nicht gemacht. Und das ist auch das, wo ich vorher eben mal gesagt habe, das ist sicher mal ein Schritt in die richtige Richtung, dass die Leute, die dort sind, auch die Entscheidungen treffen. Und nicht irgendwie, dass du über Deutschland und nachher noch über Los Angeles musst abklären, ob ich diesen Spieler holen darf oder nicht.
Ich finde das so geil beim Alain Sutter, weil jetzt irgendwie so, ich höre von allen Richtigen oder alle sagen, ja, jetzt ist der dort und der wird schon, der macht das sicher gut. Und ich glaube, der Aral hat ja auch in der Schlussphase von der letzten Saison immer wieder gesagt, ja, der Impact ist schon spürbar vom neuen Sportchef. Aber effektiv hat er ja noch eigentlich gar nichts gemacht. Also es ist einfach, ja, es sind jetzt 10 Spieler gegangen. Aber, und der Thomas Aral wird wahrscheinlich auch nicht Trainer bleiben. So, das wird Aral auch entschieden haben, oder? Aber eigentlich gemacht hat er ja noch gar nichts. Der ist einfach rum.
Das würde ich jetzt sogar widersprechen. Ich glaube, er hat sogar einiges bewirkt. Er war ja auf der Bank, was für ihn ja eine Ausnahme war. Er will es nicht machen wie ein anderer Sportchef. Darum noch kurze Zeit. Das könnte
vielleicht sein, was du meinst.
Ja, mal schauen. Kann man 3-mal raten? Nein. Und sicher auch, vielleicht auch einen kurzen Prozess gemacht mit Giotto Morandi. Der hat ja ab dort auch nicht mehr gespielt. Vielleicht auch gewisse Personalentscheidungen, die schon gefallen sind. Und er hat sich da einen Eindruck verschaffen und schnell reagiert. Was man jetzt vielleicht von den Amerikanern nicht kann erwarten oder nicht so beobachtet hat im Verlauf der letzten 2 Jahre, 1,5 Jahre. Und darum, ich glaube, doch hat einen grossen Impact gehabt, auch vom Namen her. Und ich denke auch, eben, es hat auch viel ausgemacht vom Namen her, von seiner Vergangenheit, die er hatte beim Grasshopper-Club Zürich, und auch vom Wissen, das er mitbringt. Ich glaube, viele sehen ihn auch so als Identifikationsfigur, vielleicht auch für Jugendspieler oder Spieler, die schon im Verein sind, wenn kennen. Darum, ich finde, das hat einiges ausgemacht, aber jetzt noch nicht so, dass man jetzt nachher in der Top 3 spielt. Also, schon gerade so.
Ich zähle mal auf. Sonny Kittel, Manuel Kutin, Giotto Morandi, Zin Denge, Ayumu Seko, Pascal Schürpf, Adama Boyang, Nestroy Irankunda, Brian Lasme, Noah Persson. Die sind alle weg. Traut der Regen einem hinten noch?
Ich habe ja dort auch schon mal in der Episode letztes Mal gesagt, haben wir überhaupt noch eine Mannschaft? Natur im Sinne von, vielleicht beim Irankunda könnte ich sagen, ja, tut weh, beim Denge tut weh. Aber so ein bisschen jetzt rein vom Leistungsausweis von dieser Saison und von dem, was sie ja angeteased haben, vermisse ich nicht gerade gross einen von diesen Spielern. Würde ich jetzt mal sagen, außer die ich namenswert genannt habe. Und ich glaube, der Sutter hat sich auf das Projekt eingelassen, mit dem Budget, das er ja kommuniziert hat, das er zur Verfügung hat, weil er wirklich geholt worden ist. Und ich glaube, das ist der Plan von unseren Investoren. Das nehme ich jetzt einfach mal an, ich weiss es ja nicht, dass sie wirklich mit jungen Talenten und punktuellen Verstärkungen wollen, das Fundament aufbauen, dass sie nachher sicher auch mit Transfererlösen von jungen Talenten, aber dann müssen sie halt auch Spieler holen, die es nicht auslehnen, sondern auch dann fix am Verein binden, dann wieder verkaufen können. Ob dann das aufgeht, werden wir in den nächsten paar Jahren sehen und ob wir uns in dieser Saison so unter diesen Umständen mit diesem Umbruch können oben heben, das liegt jetzt am Alain Sutter und am ganzen Staff.
Aber Alain Sutter ist jetzt irgendwie so der einzige Hoffnungsträger. Und natürlich, er hat es ja beim FC St. Gallen bewiesen, kann man sagen. Man kann aber auch sagen, dort sind sie Dritte gewesen und nicht allein. Dort hat er Matthias Süppi gehabt, der starke Präsident beim FC St. Gallen. Peter Zeidler gehabt, ein Trainer, wo man sehr, sehr lange auch vertraut hat. Und bei jetzt ist er jetzt einfach ein bisschen allein, oder?
Ja, würde ich jetzt schon mal so sagen. Im sportlichen Bereich sicher, ja. Also, ich meine, Präsidentin, man sagt zwar immer, man ist im täglichen Austausch. Immer.
Stacey Jones heisst sie, glaube ich.
Ganz genau, Stacey Jones, Präsidentin. Man ist da im täglichen Austausch. Über Videocall nehme ich jetzt mal an von Los Angeles. Also, eben, ja, ist sicher mal ein bisschen. Ich meine, einerseits kann es eben vorteilhaft sein, wenn du der bist, der entscheidet, dann musst du vielleicht nicht über alles abklären, aber eben hast du ja wie auch nicht wirklich jemanden, wo ich sage jetzt mal im oberen Regal, oder wo müsstest abklären, ja, darf ich den Spieler holen oder nicht. Und es kann von Vorteil sein, aber es ist auch das, was du auch richtig gesagt hast, Dario, es kommt eben vor allem, eben mit kein Trainer, eben, haben all die Spieler aufgezählt, die weggehen. Es wäre vielleicht eben schon gut, wenn man noch ein gewisses Kader hätte, mit dem man in die Vorbereitung starten könnte. Und, aber mal schauen, wir werden es ja sehen diese Woche. Ich gehe davon aus, diese Woche wird es vielleicht noch einige Mitteilungen geben. Aber ja, wichtig ist sicher mal, dass wir das Team zusammen haben bis vor dem Saisonstart. Weil das war immer so das Problem bei GC in den vergangenen Jahren. Man hat immer das Team erst gehabt, wirklich zusammengestellt hatte, wo irgendwie schon der 6., 7., 8. Spieltag war und dann war man irgendwie schon ohne ihn. Und erst dann hat man die Mannschaft zusammen gehabt. Und dann bist du natürlich nicht eingespielt, oder? Und das ist halt wirklich so etwas, wo, ja, wegen dem fangen wir ja auch am spätesten an, gegenüber allen anderen Teams in der Super League. Das sind wir, glaube ich, die als Letztes anfangen. Und das wäre einfach gut, oder mal ein gutes Zeichen, wenn man wüsste, hey, das Kader ist bis dann einfach zusammen und man weiß, es ist einigermaßen eingespielt, so von der Zeit her einfach. Und genau.
Ja, es ist eine Herkulesaufgabe, auf jeden Fall, die er vor sich hat. Ich meine, er hat das auch wählen, die Entscheidungsfreiheit, dass er allein entscheiden kann. Darum hat er sicher auch Positives, Negatives gesehen. Ich habe aber definitiv das Budget, das man angetönt hat, oder die Medienkonferenz, wo man gesagt hat, man hat wahrscheinlich das drittkleinste Budget. Und da habe ich dann schon ein bisschen meine Bedenken, dass man da schlagkräftige Truppen zusammenstellen kann. Vor allem, glaube ich, ist das eine komplette falsche Einstellung, wo man in die Saison hineingehen sollte. Und da die Floskeln da mit dem Regal und wir nehmen die tieferen Spiele, also damit kann niemand etwas anfangen und das spricht völlig gegen den Grasshopper-Club Zürich und das, was auch die Fans wollen. Ich meine, so verkaufst du kein Liebling und so verkaufst du kein Saisonabo, was überhaupt noch nicht mal anbietet.
Gut, auch wegen dem Budget muss man ein bisschen relativieren, oder? Das haben sie jetzt vielleicht positiv für sich genutzt, aber wenn du schaust, meine, was heisst drittkleinste Budget? Oder? Meine, Thun kommt jetzt vielleicht irgendwie mit 15 Millionen Budget hoch, dann hast du Winti, der irgendwie bei 17, 18 ist, und nachher kommt ein riesen Gap, und dann ist wahrscheinlich geht's irgendwie mit 5, 26 Millionen. Aber ich gehe jetzt mal schwerst davon aus, Vereine wie St. Gallen werden nicht viel mehr Geld zur Verfügung haben, oder einfach auch andere.
Lausanne oder so?
Ja, Lausanne wahrscheinlich auch. Also,
es gibt sicher zwei, drei
Vereine, die sich in einem ähnlichen Budgetbereich sich bewegen. Wie geht's?
Ja, und ich denke, es geht dir wie auch nicht auf, du machst jetzt einen riesen Umbruch. Oder? Und ein riesen Umbruch heisst, du musst trotzdem Geld in die Hand nehmen. Eben, wir werden es ja sehen, wie er das gemeint hat oder wie das der Verein gemeint hat. Oder?
Ja, du hast halt eine verschworene Einheit bei gewissen Teams, wie zum Beispiel beim FC St. Gallen, würde ich jetzt sogar sagen. Gewisse eingeflaschte St. Gallen-Fans würden wahrscheinlich sagen, nein, der ist gegangen, der geht und der kommt und jetzt haben wir wieder die Erneuerungen. Ja, aber du hast nicht irgendwie das komplette Team, das sich praktisch verändern tut. Und das ist sicher ein Unterschied und das ist sicher positiv an Lausanne und St. Gallen. Die können schon gut zusammenspielen. Die kennen sich schon gut. Ich denke, das macht so viel aus, wenn man sich kennt, auch zwischenmenschlich, so nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch nebendran. Und das ist halt einfach, was mir auffällt. Jede Saison tut man das halt immer ändern. Und vor allem, wer ist die Identifikationsfigur in diesem Team? Klar, denken wir jetzt vielleicht alle an Amir Abrashi, aber...
Das ist ja das Sinnbild von einer Identifikationsfigur. Mehr Identifikation als Amir Abrashi gibt es nicht in dieser Liga, würde ich sagen. Also so ein Sinnbild.
Gut, der schwätzt halt schon auch besser, wie das er spielt.
wir kennen ja seine Rolle auch. Das hat er auch schon kommuniziert wegen dem Alter. Oder ob es noch lange zum Profi sein, hat er auch schon gesagt, über Mag und so. Und ja. Aber ich sage sicher, das, was der Stefan angesprochen hat, ist das Problem bei uns in den letzten Jahren war immer, wir haben keinen Kern zusammen gehabt, über längere Jahre, wo du nur einzeln hast Spieler können wechseln oder verkaufen. So wie es jetzt der FC Basel in den letzten paar Jahren aufgebaut hat und auch wieder Transfer macht mit Spielern auswechseln. Oder? Wir haben immer eine Totalsanierung gehabt, jedes Jahr im Kader und das ist einfach ungesund und du wirst nicht kontinuierlich können aufbauen. Und das ist einfach Fakt und das siehst du überall. Und das machen alle besser in der Super League, finde ich jetzt, als wir.
Ja, also ich habe mich auch schon gefragt, zum Beispiel, da haben jetzt zwei Spieler, die auch abgelesen worden sind, die jetzt nicht mehr GC-Spieler sind. Pascal Schürpf und Zin Denge sind ja beide vom FC Luzern gekommen. Die sind dort, also Zin Denge war einfach immer verletzt gewesen. Nachher bei GC komischerweise nicht mehr. Also dort hat GC irgendetwas richtig gemacht. Aber der hat einfach drum müssen gehen, weil er einfach immer verletzt war und darum halt einfach zu teuer war. Und der Pascal Schürpf ist dann halt auch ein bisschen über dem Zenit gewesen am Schluss und dann auch mit sehr viel Standing Ovations dann verabschiedet worden. Und ich frage mich dann amigs so ein bisschen, okay, aber wenn man jetzt einfach so ein bisschen die Spieler holt von der Konkurrenz, die nicht mehr so lange, wie das soll eine Strategie sein, oder? Also klar, ich finde jetzt, die zwei sind sogar, für GC noch gute Leistungen gezeigt, oder? Die haben tatsächlich noch ein bisschen abgeliefert, aber grundsätzlich ist das tatsächlich die Strategie. Natürlich, der FC Winterthur macht auch die gleiche Strategie. Ich weiss aber nicht, ob das wirklich der Anspruch von GC ist, die Strategie zu fahren, oder?
Ich glaube nicht mal, dass das eine Strategie ist. Ich glaube, das ist einfach zur Not raus, entsteht das Ganze, weil man einfach vom Budget her irgendwie so muss handeln. Oder weil man sich vielleicht Stammkräfte einfach nicht leisten oder nicht will leisten oder wie auch immer. Und darum habe ich ein bisschen mehr das Gefühl. Aber natürlich langfristig ist das Ganze so nicht. Und eben, es ist keine Strategie. Ganz einfach. Eine Strategie ist, wenn du die klar öffentlich tust kommunizieren, einen 5- bis 10-Jahres-Plan hast, wie ist der Aufbau vom Unternehmen im Hintergrund, wie ist der sportliche Bereich, wie ist es organisiert und dementsprechend nachher auch wirklich vorgehst und das auch so knallhart durchziehen.
Ja, und vor allem mehr Swissness ist ja auch immer so das Thema bei uns eigentlich jedes Jahr, dass du eben, ich meine, wenn man jetzt den Kader von der Saison angeschaut hat, eben hast du halt mega viel, eben mit dem Schürpf, hast du den Schürpf angesprochen, oder ich hätte ihn jetzt noch mal ein Jahr behalten, obwohl er vielleicht sportlich dann vielleicht mal nach einer halben Stunde nicht mehr mag oder nur für eine halbe Stunde
bringen kannst. Jetzt kann ich den Barasch sogar dann nach der Einwechslung wieder auswechseln, aber dann nicht mehr mögen.
Ja, genau. Aber eben, trotz allem ist einer, der immer noch reinbringen kannst. Und eben gegen Yverdon dort auswärts hat er 2-1 gemacht. In der Barasch hat er gegen Aarau jetzt auch ein Goal gemacht. Ich glaube auch vor allem einer, der in der Kabine wichtig ist. Und das ist vor allem wichtig, ist richtig gesagt worden. Du brauchst trotzdem einfach die 3-4 Spieler, wo du weißt, die bleiben eine längere Zeit. Also der Sutter hat jetzt zum Beispiel mal mit dem Tim Meyer, mit dem Eigengewächs, hat er langjährigen Vertrag gemacht bis 2028, was sicher mal wichtig ist, eben auch im Arsch, eben jetzt so ein bisschen auch mit dem Finanziellen, oder der eine, wo vielleicht mal später verkaufen kannst für mehr Geld. Von das geht es einfach, dass du eine Achse hast und eben, das war halt das Problem gewesen. Immer 10 Spieler, die gehen, 10, die wieder kommen, das kann halt einfach nicht gesund sein für einen Verein. Vor allem mehr routinierte Spieler auch, die da am Amir auch ein bisschen die Last abnehmen. Man hat ja gesehen, nachher Barasch, beim Interview war er ja total kaputt gewesen. Und das macht halt schon einen mit etwas. Und er ist halt schon der, der am meisten Verantwortung übernimmt in der Mannschaft. Immer ansteht bei den Interviews, eigentlich der einzige, eben, einzige Identifikationsfigur. Und da, das ist schon wichtig, dass du da irgendwann mal wieder Achse hast, wo klar, wenn einer gut ist und du kannst ihn verkaufen für 2-3 Millionen, ist logisch, dass der geht. Aber eben, du brauchst einfach die 4-5, die einfach immer bleiben. Und das haben wir einfach nicht gehabt, auch die letzten Jahre. Und wegen dem dümpeln wir auch immer dort unten rum.
Ja, wo sind all die Ricardo Cabanas Jungs da?
Ich habe mich gefragt, wo sind eigentlich GC Nachwuchsspieler? Weil das ist ja eigentlich die Strategie, die man auch machen kann. Zum Beispiel der FC Luzern zeigt es recht gut vor, dass man einfach auf die eigenen kann setzen. Und ich bezweifle jetzt ehrlich gesagt, dass GC so viel schlechter Nachwuchs hat.
Ja, definitiv. Sie haben sogar einen ziemlich guten Nachwuchs aufgebaut. Jetzt im Verlauf der letzten Jahre waren sehr erfolgreich gewesen. Cup-Final gespielt, um den Meistertitel gespielt. Du Dritz hat zum Beispiel auch den Titel geholt. Also so schlecht läuft es jetzt gar nicht. Also im Gegenteil, sie haben alle in der Top 6 oben mitgespielt. Da macht man sicher einiges auch richtig. Übrigens, apropos noch Ricardo Cabanas, sein Sohn spielt übrigens auch bei GC.
Ah, voilà.
Und hat den Titel geholt, genau.
Ja, wo? Welche Ausstufe?
Ich glaube, es ist du 13, wenn ich es jetzt richtig
erinnere. Okay, also es geht schon ein bisschen, bis er dann reifer sein ist.
Ja, ich habe gemeint, ich hoffe, ich sage jetzt nicht falsch.
Dann werden endlich wieder Schiedsrichter in den Garderobe angeschrauben.
ich hoffe ja sehr fest, dass der Marek Cantaluppi auch einen Sohn hat, der irgendwie im FC Basel ist, aber ich glaube nicht, oder?
Weil aber Cantaluppi ist auch noch irgendwo im Trainer-Business unterwegs. Ich glaube, er hat auch irgendeinen Basel-U, hat er 21, ich weiß gar nicht.
Die haben sich doch wieder versöhnt, nicht?
Ja, aber es wäre trotzdem witzig, wenn sie mich anspielen. Es war wirklich ein hitziger Duell zwischen diesen zwei. Ja. Aber dort war es halt noch auf Augenhöhe mit dem FC Basel. Oder? Und dann, ja.
Ja, und eben, du hast
gut, Ara war auch mal auf Augenhöhe mit dem FC Luzern.
Ja, das in den 90er Jahren, wo der Schweizer Meister geworden sind.
Ja, du sagst es richtig. Du hast dort halt auch richtige Typen noch gehabt. Eben Cabanas, du hast einen Petric aus der eigenen Jugend. Das ist halt schon ein bisschen, also die Jugendspieler hat es sicher bei GC. Aber eben nochmal, das ist halt das Problem. Da fehlt halt auch einfach, da fehlt auch die Leute, die Jungen mitziehen. Oder zum Beispiel, um das Beispiel zu nennen, 2012 wären wir ja eigentlich praktisch, muss man sagen, abgestiegen gewesen, wäre Xamax nicht Konkurs gegangen mit ihrem dubiosen Geldgeber dort und hätte sie ja nicht irgendwie 30 Punkte Abzug
bekommen.
Genau. Und ich meine, dort haben wir eigentlich schon gute junge Spieler gehabt. Eben mit dem Zuber, ich gehe jetzt nicht mehr darauf ein. Mit dem
einmal Hopper, immer Hopper.
Mit dem, genau, ja. Haben wir ja gesehen, wie sich das bewahrheitet hat. Nein, und mit dem Iset Hajrovic, Abrashi auch zu den Jungen, die dort dazugehört, hat man eigentlich gute junge Spieler gehabt. Und dann hat man eben gestandene Spieler geholt und nachher eben hat man um den Meistertitel mitgespielt. Also eben, wenn die jungen Leute, die jungen Talente, eben die Führungsspieler haben an der Seite, die sich so ein bisschen mitziehen, dann kann das sicher eine super Sache werden. Wir sagen das ja auch immer in unseren Episoden, wie es Luzern macht, wie es St. Gallen macht mit den Jungen. Vor allem eben Luzern, das ist sensationell. Das müssten wir auch machen. Vor allem das Geld, das wir jedes Jahr reinbuttern da oder zahlen müssen im Campus, wo eben so zwischen 1,5 und 3 Millionen ist, glaube ich. Ich glaube, das müsste auch eigentlich der Fokus sein. Und dass du durch das dann irgendwann mal eben jedes Jahr vielleicht ein, zwei Jugendspieler abgibst, damit du das Geld wieder reinholst. Oder? Also bin ich voll dieser Meinung, ja, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Aber da muss man auch sagen, nicht damit alles irgendwie kritisch da ist, da haben sie jetzt einen guten Job gemacht. Also in der Jugend haben die Amerikaner wirklich, sie haben die Jugend neu aufgestellt. Eben, wir haben ja mit dem Tugra Turan und dem Kabashi zwei 17-Jährige gehabt, die schon ihre ersten Einsätze hatten, auch immer gut gespielt haben eigentlich grundsätzlich. Also eben für so zwei 17-Jährige in dieser momentanen Situation. Und dann haben sie wirklich aufgrund jetzt die U21 ist leider nicht aufgestiegen in die Promotion League. Das sollte vielleicht der nächste Step sein irgendwann. Aber da haben sie jetzt wirklich aufgeräumt und einen guten Job gemacht. Und wenn man so ein bisschen die Junioren anschaut, bis zu der U14, sind eigentlich alle so immer in der Top 4, Top 3. Und das ist eigentlich gut.
Ja, man muss auch sagen, eben, man hat viel gemacht mit dem Nachwuchs und auch heute zu dem Zeitpunkt, wo wir die Episode machen, ist es auch so, dass Tess vom zum Beispiel unterschrieben hat, der ist seit der U9 beim Grasshopper-Club Zürich, also der erlebt den Verein. Und ich denke, so macht man eigentlich vieles richtig, um auf die Jungen zu setzen, weil so hat man früher auch schon Erfolg gehabt. Früher hat man sie in der ganzen Schweiz aufgesammelt. Heute sieht man, dass man eigentlich wirklich Gold hat im eigenen Nachwuchs. Es ist einfach so, man muss einfach mal denen eine Chance geben. Janik Bettkober hat extrem viel Potenzial. Ein Verteidiger hat aber nur zweimal gespielt. Wie soll er sich so einer können entfalten? Und genau ein junger Spieler braucht einfach Einsatzzeit. Und ich denke, wir haben mehr als genug Spieler, die das Potenzial hätten, zum auch wirklich sich können etablieren in der ersten Elf. Natürlich kannst du das nicht nur mit jungen Spielern machen, sondern du musst halt natürlich auch smart machen mit guten Transfer und dementsprechend nicht Erlös.
Aber das sind in der Theorie alles mega toll, aber welcher Trainer soll die Spieler eigentlich aufstellen im Eis? Weil, ich glaube, wir haben jetzt zeichnet heute am, was haben wir heute, Mittwoch auf. Ja, in einer Woche ist Trainingsstart, glaube ich, bei GC angesagt, oder am Donnerstag in einer Woche so. Und es gibt noch gar keinen Trainer. Also, von was reden wir eigentlich? Aber ist es vielleicht ein bisschen mehr als mehr?
Vielleicht leitet ihr drei als Training.
Oder der Christian Gross kommt zurück, wer weiß. Also.
Ja. Die Polizisten so um das Hönk.
Ja, genau, nein. Ich, also ich habe auch gar keinen Wunschkandidat mehr, weil schlussendlich das Thema... Eben, das begleitet uns jetzt auch schon seit Saisonende. Wird es wieder der Thomas Ural oder wird es ein Raphael Wicki oder ein Patrick Rahmen? Wir werden es sehen.
Ich glaube, der Rahmen hat sich aus dem Rennen rausgenommen inzwischen, wenn ich richtig informiert bin.
Der Scheiblehner auch, den wir thematisiert
haben. Das ist der von Linz.
Genau, ja. Das ist angeblich auch kein Thema mehr. Ja, jetzt bin ich gespannt, wenn es noch mit dem Thomas Ural weitergeht, dann bin ich jetzt eigentlich gar nicht so negativ eingestellt, um ehrlich zu sein.
Aber jetzt mal ehrlich, der hat ja bis jetzt kein Bekenntnis von der Clubführung bekommen, sonst hätte er vielleicht direkt nach dem Ligaerhalt mit ihm verlängert. Das ist ein Scheisszeichen für einen Trainer, wenn es dann irgendwie so, wir haben keinen gefunden, kannst du doch wieder kommen.
Extrem, aber ich glaube, er kennt das Business sehr, sehr gut. Er hat auch in unteren Ligen trainiert, eben auch dritte Liga, zweite Bundesliga. Er kennt es und auch, er weiss es auch, wie es ist, wenn man mal keinen Trainerjob hat und wie hart das Business an sich auch ist. Außer er hat jetzt so gute Möglichkeiten mit seinem Kaffee, den er ja in Deutschland noch hat, den er betreibt, dass er sagt, nein, er konzentriert sich nur auf das und vielleicht noch auf andere Geschäfte. Aber dann, oder ein anderer Club klopft jetzt an, wer weiss. aber sonst, wieso nicht? In der Schweiz, in Zürich, ich meine, ja, schöne Umgebung. Schönes Land. Ja,
Niederhass ist wunderschön.
Ja, zum Glück sind wir ja nicht mehr dort. Also Training natürlich schon, das schon.
Also aber, sie sind schon, also die erste Mannschaft ist, glaube ich, schon viel zu Niederhasli.
Ja, muss man schon sagen. Auch die Jugend sind sicher auch teils noch viel zu Niederhasli oder auch andere Städte im Kanton Zürich, das schon. Aber wir wissen alle, dass es so ist, dass der grosse Club Zürich ist und nicht Niederhasli.
Ich finde es so schön, wie immer wieder unter die Grasshopper-Club Zürich.
Ich finde es immer geil, ihr redet auch von GCZ, oder? Immer GCZ, Grasshopper-Club Zürich. Also das Zürich wird wirklich betont. Ja. Weil wir reden ja eigentlich immer von GC.
Ja, Grasshopper-Club ist ja die Sektion, das muss man auch sagen, wieso dass wir auch der Stadtclub sollten sein oder sind, oder? Ich meine, dort drin ist Handball,
Basketball.
Basketball, alles. Und das wissen, glaube ich, auch mega viele nicht. Das ist
und Rudern, wo Frauen ausschliesst, oder? Das ist doch der Ruderclub.
Dort bin ich zu wenig involviert.
Sind tatsächlich nur Männer Teil sein von der Sektion Rudern?
Aber sind die Subsportarten, gehört die noch zum... Ist Fußball nicht eins so
wie ausgeliehen? Das ist alles einzeln eben.
Genau, ist alles einzeln, ja. Genau, also der Fußball ist sowieso noch speziell, das ist gross über Fußball AG, da gibt es noch die Stiftung, aber es ist schon alles relativ separat gehalten, das ist so, aber schlussendlich verbindet die Clubfarben, das Logo und die Herkunft.
Und die Dresse auch, also das Blau-Weiß, das sind, glaube ich, jede Sektion wahrscheinlich.
Genau, im Tennis ist es komplett weiß. Im Rugby hat man noch andere Streifen, also Querstreifen, blau-weiße, aber sonst hat man eigentlich überall blau-weiße. Genau, also es verbindet trotzdem alle zusammen. Und wir haben viele Episoden eben auch machen mit anderen Sektionen, eben sei es Landhockey, Girling, Handball, alles Mögliche. Und es ist einfach wunderschön zu sehen, wie stolz sie auf die Farben sind und auf das Logo. Und das ist schon extrem, wie eine grosse Strahlkraft aber auch der grosse Club Zürich hat. Jetzt nicht auf dem Fußball, sondern einfach im Allgemeinen. So viele Möglichkeiten, man nimmt das fast nicht wahr, wenn man sich nicht einmal die Spiele anschaut, vom Handball, vom Basketball, wie viele Leute da eigentlich kommen. Das ist schon extrem. Das ist auch wieder schön zu sehen, wie viele Leute einfach ohne grosse Einnahmen oder auch als Ehrenamt sich dem Grasbergclub Zürich widmen. Und das ist schon besonders. Und ich denke, das macht auch die GC-Familie aus.
Wir schweifen ab von der Trainerdiskussion. Wer soll jetzt euch neue Trainer werden?
Vielleicht jetzt im Land auch noch einen oder so.
Im Ruderclub.
Ja, also ich sage jetzt Thierry's mal...
Thierry Sforza habe ich mal gehört. Das wäre ein Aargauer. Also,
er war ja schon mal GC-Trainer.
Ja, ist schon. Sicher. Also ich sage jetzt da, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich wäre jetzt nicht wirklich dafür. Einfach, wenn man so ein bisschen... Ich meine, gut bei uns dort 2010, jetzt sind wir zwar Dritte geworden, aber man merkt, wenn es mal nicht läuft bei einer Mannschaft, ja, wie es dann aussieht, man hat es ja auch beim FCB gesehen, also dass es dann so ein bisschen da dran geht, oder, dass man dann die Mannschaft schnell verliert einfach. Und ja, wegen dem bin ich in dieser jetzigen Situation, eben wenn man schon sagt, das kleinste Budget und so komplett umstrukturieren, wenn es dann halt von Anfang an oder nicht sollte laufen gerade, wie es jetzt bei uns auch war die letzten Jahre, dann nicht. Zeidler wäre meine Wunschoption gewesen, auch leider weg. Ja, und dann wird es recht schwierig, oder? Sich da ausmalen, wer sollte kommen. Also Vicky eben, kann ich mir noch vorstellen. Mhm. Der hat ja auch ein bisschen so den Bezug oder, zu den USA. Dann sicher er, ja. Das wäre eigentlich so eine Wunschlösung. Und schafft auch viel mit den Jungen zusammen. Wir werden wieder ein junges Team haben, von dem her. Ja.
Ja, sehe ich auch so. Ja. Raphael Vicky definitiv Wunschkandidat. Ob es im Bereich des Möglichen ist, das weiss ich jetzt nicht so recht, wie es da aussieht. Oder wieso nicht auch mal eine interne Lösung? Wir haben es auch schon gesehen, Sultan Kadar hat sehr gut geklappt. Wieso nicht mit dem jetzigen U21-Trainer mal fortfahren? Man kann es ja mal probieren. Einfach einer, wo die Leute kennt, wo die Jungen kennt. Und ja, wieso nicht? Aber ich bin genauso gespannt wie ihr, wer es schlussendlich wird. Ja.
Wer ist U21-Trainer momentan?
Marunic heisst er.
Ja.
Gefällt mir sehr. Wir haben Kontakt miteinander, schreiben ab und zu. Und er hat das Team wirklich super geformt, U21, und fast zum Aufstieg gebracht.
Und das sind ja die U21-Jungs, die, glaube ich, aufgefallen sind mit einer mega netten Aktion. Oder? Die haben doch im... Wie ist das genau gegangen? Im Playoff-Spiel gegen Kreuzlingen hat sich einer verletzt und nachher haben sie als ganze Mannschaft dem Spieler einen Brief geschrieben, oder? Oder wie ist das genau gegangen?
Ja, genau. Das war mein Spiel im Campus, hat sich einer verletzt. Ich weiss jetzt den Spieler noch mal nicht vom FC Kreuzlingen. Und dann haben glaub, alle Spieler sich persönlich entschuldigt. Ich glaube, sogar Karten geschrieben, habe ich etwas gehört. Wirklich schöne Geste. Ja, definitiv.
Ja, muss man schon mal sagen. Und vor allem ist ja wirklich dann... Das Finalspiel um den Aufstieg war, der Weg von der ersten Liga in die Promotion League ist ja brutal hart eigentlich, weil es spielt in dem Sinn keine Rolle, ob du erste, zweite oder dritte wirst, kommst du alle in die scheiß Aufstiegsspiel gehen, oder? Wo du dann gegen die anderen Gruppen konkurrierst. Und ja, du hast im entscheidenden Finalspiel quasi verloren und gleich die Grösse noch gehabt, um den Spieler quasi mit dieser Karte dem Genesungswunsch zu überbringen. Also, ja, muss schon sagen. Nimm ja, ist auf dem Mist vom Trainer gewachsen, der diesen Jungen gesagt hat, komm, das machen wir, das ist eine gute Sache. So,
ich kann also sagen, sie sind gut erzogen worden.
Ja, oder vielleicht sind es wirklich die Spieler selber gewesen. Aber eine geile Aktion.
Ja, das ist einfach auch das, was da vorgefallen ist, das beschreibt einfach den Grasshopper-Club Zürich. Wir sind herzlich, wir sind nahe, wir sind eine Familie. Das wird nicht von allen gelebt, aber von uns Fans und von den Spielern, man merkt, wenn man mit denen einen Austausch hat, oder bei den gewissen. Und das ist einfach schön zu sehen.
Ausser wenn ihr ins Brückli-Feld kommt, dann klettert auf den scheiß Fernsehturm und macht dort so Pyro-Kalt.
Ja. Ja, das gibt es halt ab und zu, aber ich glaube, das hat man überall, bei jeder Fangruppierung hat man so Leute, die dann vielleicht rausstechen. Aber ja, mittlerweile kann man vielleicht schon sagen, gehört es dazu. Es ist ja wie Pyros zünden. Und mittlerweile halt auch normal, dass dann so Sachen passieren. Aber ich muss sagen, ich bin enttäuscht vom Brückli-Feld. Ich habe mir mehr erwartet. Ich dachte, das sieht, das ist ein bisschen moderner.
Weißt du, jetzt gehen Sie auch aufs Zentrum dort, oder was?
Aber man hat es in der Wöhle gesehen.
Sind ihr überhaupt reingekommen? Haben ihr noch ein Ticket gehabt?
Ich habe ein Ticket gehabt, darauf bin ich sehr stolz. Nicht alle können sagen, dass sie das Ticket haben.
Kontingent
und
mit dem
reingekommen sind. Ja.
Aber sie haben auch viel einfach so reingelassen im Fall. Ja. Ja. Dort hat sie auch einen Medienbeitrag gegeben, glaube ich, wegen der Sicherheit. Und ja, wie hätte das können passieren? Also ich muss auch sagen, man hat einfach auch die Leute nur noch reingewunken irgendwann. Und man hat es, glaube ich, auch gesehen, hinten oben sind sie bis hinten so ein bisschen zu der Wiese oben gestanden. Man hat auch recht viel reingelassen. Man hat wirklich ziemlich, glaube ich, alle reingelassen, die man können reinlassen.
Ja, Luca, du hast sogar mal gesagt, wie viele Leute es sind. Das ist ja mal erzählt worden, es sind, glaube ich, über 3000 Leute gewesen.
Ja, so ein Kollege hat mir erzählt, er kennt irgendwie einen, der bei der Polizei schon anscheinend sind es etwa 3400 Leute gewesen, die anscheinend dort in diesem Block drin sind. Also vielleicht knapp 3000, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, das ist mehr als Kapazität,
ja,
die
man
einfach wird.
Ja, aber man hat es schon gemerkt.
Aber
dann
haben
dass
ein paar der Match gar nicht können schauen, oder? Also haben nicht alle auf dem Spielfeld
also, gesehen wahrscheinlich. Also wo vom Bahnhof schon losgelaufen, wo wir dann schon beim Stadion waren, sind schon etwa 400-500 schon dort drin gestanden. Und ich habe mir dann schon gedacht, so...
Ja, das Thema ist ja im Brückenfeld, also du weißt ja ungefähr, was die Kapazität ist. Die Tickets hast du, das Kontingent hast du GC eh schon von Anfang an übergeben, damit es den Verein an die Fans weitergeht. Und nachher, glaube ich, wenn dann vor Ort 3000 Fans hast, ja, dann probierst du möglichst deeskalierend denen zu entgegenkommen und probierst. Also ist dann zum Glück auch nichts passiert im Gästesektor selber. Und ich finde, es ist auch sonst verhältnismäßig relativ ruhig geblieben. Ich habe andere Zeiten erlebt im Brückenfeld, wo es mir deutlich mehr Rambazamba geht. Nicht ausmalen, was passiert wäre, wäre GC abgestiegen im Brückenfeld. Da hat man Zara auch vorher, wo man noch nicht wusste, dass man so grusig untertreten kommt, natürlich auch schon ein bisschen Schiss davor gehabt, oder? Weil das Brückenfeld ist wirklich sicherheitstechnisch. Ja, also, wenn du willst, nimmst du das Stadion auseinander, oder? Das hat man schon erlebt, wo Basel Meister geworden ist im Brückenfeld. Also das,
von dem her gesehen, so ich kannst du nicht mehr auseinandernehmen, muss man ja wieder
so
sagen.
Du kannst in dem Stadion theoretisch alles machen. Also,
ja, und dass GC-Fans nicht so gerne absteigen, das wissen wir zu Luzern zum Beispiel auch. Dort haben auch ein bisschen für Ärger gesorgt. Also, ob sie jetzt ihr gewesen sind, glaube ich nicht, aber
ja, also,
die GC-Kurve hat für Ärger gesorgt.
Der Stefan ist ja sicher unten beim Platz. Er hat gesagt, geben da Libri ab.
Er war der, der wollte, dass die Libri und die Hosen abgeben.
Nein, schon nicht gerade. Aber ich verstehe die Fans. Ich verstehe die Reaktion der Fans. Aber ich lasse dich ausreden, Lukas.
Ja, nein. Also, eben so, der Ballast-Match gegen Aarau war eigentlich wie so ein bisschen das Déjà-vu vom Match gegen Thun. Dort haben sie auch einfach alle reingelassen. Also, dort ist zwar auch offiziell hat es jemand geheißen, 2000, ich glaube, am Schluss sind es etwa 3000 gewesen, sicher. Und ich meine, dort war es ja klar noch ein bisschen knapper gewesen. Man hat ja das riesige Polizeiaufgebot gesehen in Thun. Und da ja, kann man sich nur mal ausmalen. Darum sage ich auch, eben, man sieht, was passiert, wenn GC, wenn es mal um den Abstieg spielt, falls es knapp ist, was könnte passieren. Das zeigt ja eigentlich auch, wie viel trotzdem, ja, wie gross der Verein ja eigentlich trotzdem noch ist oder wie viele Leute in der Verein am Herzen liegt. Und wegen dem, nochmal zu dem, was du vorhin gesagt hast, wie man GCZ sagt, ja, das ist halt auch die Message, die man überbringen will. Auch für viele Junge, die das vielleicht nicht so im Moment präsent haben. Hey, es ist der Grasshopper Club Zürich, 1886 gegründet. Das war der erste Club in der Stadt Zürich. Und das darf einfach nicht. Es ist der Rekordmeister. Wir haben die meisten Titel in der Schweiz, die meisten Cup-Siege, und das darf einfach nicht vergessen gehen. Und das ist auch der Grund, wieso man das auch macht. Und auch der Jungen wollen, vor allem der jungen Generation, das wollen übermitteln. Und ja, ich glaube, wir machen das ganz okay im Moment, oder?
Ich denke, das müssen Hörerinnen und Hörer schlussendlich bewerten. Aber wir bleiben dran und probieren das natürlich immer zu verbessern. Aber eben, ja, das ist natürlich schon wichtig, oder? Weil GC gehört zu Zürich, wie der Zürichsee, wie die Lima, das ist ganz klar. Seit 1886 tief verbunden. Und nicht alle wollen es wahrhaben, nicht alle sehen es so, aber es ist halt einfach so. Und das darf auf keinen Fall verloren gehen. Und ja, das wollen wir weiterbringen.
Und auch unabhängig von den Titeln, also die Konkurrenz holt auf, das ist auch kein Geheimnis. Das sollte man, glaube ich, einfach auch. Ich meine, schon für mich, ich habe damit eh schon abgeschlossen, aber alles in allem, wir müssen einfach eben die Grundtradition eben übermitteln. Erster Club in Zürich, schon immer blau-weiß. Wir waren der Fußballclub, der erste, der ein Fußballstadion in Zürich hatte. Und zwar ein richtig geiles, wo leider nicht mehr steht und hoffentlich bald wieder da gebaut wird. Was ich natürlich auch euch wünsche, dass ihr dann irgendwann einmal.
Ja, das stimmt eigentlich. Das Paraduell ist ja. Ich habe das auch so lustig gefunden, weil die Arau-Fans haben so probiert zu provozieren mit kein Stadion und so. Ja, okay, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das Brückenfeld so ein richtiges. Also, es ist sicher schön im Brückenfeld, aber es ist ja klar, dass jeder Zahn auch ein neues Stadion sich eigentlich auch würde wünschen, weil es natürlich auch einfach mehr Gelder ermöglicht oder eine bessere finanzielle Situation. Aber das, lustigerweise, sind zwei Brüder, wie sagt man, in einem Geiste oder irgendwie so.
Irgendwie so, ja.
Irgendwie so.
Aber bei Tarau haben einfach Glück, dass ihr Stadion nicht abgerissen worden ist. Mhm. Wenn es hart nicht abgerissen worden wäre, ich glaube, das würde immer noch. Es wird immer noch funktionieren. Es wär ähnlich.
Es wäre auch cool, wär
ähnlich wie Winterthur und also wie die Schützenwiesen und das Brückenfeld. Das, so auf dem Niveau. Ja, vielleicht hätten wir mal eins noch eine Kabine erneuern oder so. Who knows, wenn es noch stehen würde. Und dann würde es vielleicht funktionieren.
Das war der grösste Fehler. Eben, zu dem möchte ich auch noch etwas sagen. Weil eben, ich habe meine Maturarbeit geschrieben über das Thema. Und ja, das ist der grösste Fehler, den man gemacht hat, eben, dass man es 2007 abgerissen hat, weil es ist ja eh einfach zum Druck auf die Stadt machen, weil es ist ja eh klar gewesen, dass du innerhalb von einem Jahr nicht irgendwie einen 30'000-Tempel anzaubern kannst. Und das ist auch so ein bisschen der, und eben auch mit diesen Einsprachen, oder? Erst jetzt ist irgendwie ein Bericht rausgekommen, dass eigentlich die Akten da, oder, von den Einsprachen, von den neuesten, dass die eigentlich seit 20 Monaten einfach auf dem Tisch liegen und nicht bearbeitet worden sind. Und wegen dem geht das halt so lange. Und ich finde, das ist einfach, ist einfach eine Katastrophe. Auch eben die ganzen Einsprachen. Man hat schon x Abstimmungen gehabt und das Stadion wird immer noch nicht. Ich meine, Lugano hat ihres irgendwie vor 2 Jahren gehabt und ihr Tempel steht jetzt dann schon nächstes Jahr. Und wir haben dort die erste Abstimmung dort zum aktuellen Projekt schon 2018 gehabt. Und ich glaube, das ist vor allem das Wichtigste für viele, vor allem für die ältere Generation auch, dass das Stadion, egal wie es dann heissen wird, es wird immer der Hartum sein, es wird immer der Ort sein, von wo wir kommen. Und wenn das Stadion steht, haben wir auch einen Teil von der Seele auch wieder zurück. Und das wird uns dann auch keiner mehr können nehmen. Aber ja, klar, es muss jetzt erst mal kommen. Wir rechnen mit 2029, 2030 vielleicht so. Mhm. Ja, es soll einfach kommen. Punkt.
Mit den FCZler auch Hartturm sagen? Oder wie funktioniert denn das?
Lieben gerne, ja, auf jeden Fall.
Oder heißen eigentlich so und eigentlich so?
Also ich habe von vielen gehört, dass sie eigentlich im letzten Grund bleiben. Sie fühlen sich dort wohl. Das ist halt
ja, das
Stadion
findet der FC, Ganepas findet das sicher super, weil der wirtschaftlich lohnt sich ja der letzte mega mit eigenem Catering, das man darf machen und ja.
Genau, kein Gappen, wo man für die Tagetränke kommt.
Ja, nein, ich meine, sorry, das ist... Das hat man zwar auch jahrelang mega falsch gemacht, aber ich glaube, das ist ja, wenn man die Möglichkeit so um ein eigenes Stadion kann ausschöpfen kann, eben gerade zum Beispiel mit einem geilen Catering, mit Ständen, die man selber darf, gestalten darf, für das ist auch marketingtechnisch mega wichtig, oder? Und ich glaube, dadurch ist ja der letzte, ja, das ist ein Grab, oder? Für die Vereine.
Ja, definitiv, ja. Wirtschaftlich ganz, ganz wichtig vor allem, dass es da wieder ein neues Stadion gibt. Eben, wie der Luca schon gut gesagt hat, die Identifikation sicher dabei auch wichtig, dort, wo der Grasshopper-Club Zürich angehört, auch das Hartum-Stadion, Stadion von Zürich. Und klar, der Stadtrival wird auch dort spielen, aber trotzdem ist das der Ort, wo wir gewohnt haben, wo unser Zuhause ist. Und schlussendlich... ja, braucht es einfach ein richtiges Fußballstadion. Nicht nur in Zürich, aber auch in Aarau. Und das wundert es mich auch so. Aarau wartet noch länger auf ein Fußballstadion. Und das wundert mich auch so. Was ist dort eigentlich das Problem?
Einsprecher, oder? Einsprecher. Muss man eigentlich im Herrn Zweifel seine Pommeschips noch boykottieren? Oder hat sich das inzwischen geklärt?
Ja, also ich esse Zweifelchips jetzt schon länger nicht mehr und ziehe das auch so durch. Vielleicht, wenn es dann mal wieder mal Sponsor sind, dann im Stadion oder wenn man es auf einem Banner sieht. Lustigerweise sind sie im GC-Mitgliederbuch vertreten als Sponsor.
Aber eben auch zum Geschichten aufschlüsseln, oder? Er ist einer von diesen prominenten Verhinderern von diesem Stadion.
Ja, genau.
Ja, also wo die Gegner unterstützen, mhm. Also auf jeden Fall ja, finanziell, weil ich glaube, allein könnte das wahrscheinlich nicht die ganzen Gerichtskosten, oder? Stamm ist einmal mit viel Geld verbunden und das über mehrere Instanzen ziehen, ja, ist eigentlich für alle dann auch ein bisschen Schlag ins Gesicht. Ich glaube, auch letztes Jahr eben fett Werbung gemacht für die Europameisterschaft und so für den Fußball, oder? Und gegen das Fußballstadion. Und eben dann auch mit der Argumentation, ja, man ist ja nicht gegen das Fußballstadion, aber gegen das Projekt, oder? Mit diesen zwei Hochhäusern. Und das ist einfach, ja, also ziemlich. Ja, abgespeckte Argumentation einfach auch, oder? Und ich meine, schlussendlich, eben, man hat können wählen, man können abstimmen. Bei der zweiten Abstimmung dann 2020 haben sogar noch mehr dafür gestimmt. Und ich glaube, es sollte einfach auch mit unserer direkten Demokratie einfach möglich sein, dass, wenn man verloren hat, dass man das auch akzeptiert irgendwann. Vor allem, wenn bei der zweiten Abstimmung dann sogar noch mehr zustimmen. Und damit das Stadion endlich mal gebaut wird. Und vor allem eben für das Quartier wäre es ja auch mega aufwertig. Ich meine, dort
ist nichts, oder?
Ist einfach eine Brache. Also man hat ein bisschen Grünfläche neben da. Aber ja, für mich ist es jetzt, wenn ich persönlich rede, also ich bin oft in Kroatien in der Ferien. Also ja, hast du auch so oft so Brache-Spots. Und ich glaube einfach, das Projekt wäre super. Klar, Hochhäuser, aber... Ist ja überall so in der Schweiz, irgendwann man muss halt in die Höhe bauen, oder? Damit die Wohnungen einfach hast. Gerade in der Stadt Zürich ist das ja ein Riesenproblem. Eigentlich erfüllt das Projekt alles. Und ja, aber es ist natürlich schwierig, wenn noch so Geld geben. Jetzt hat sich ja erst vor kurzem jemand noch zurückgezogen und jetzt mal schauen, wie lange das geht. Hoffen wir, es geht schnell vorbei.
Aber es ist mega krass, also wirklich die Situation bei Aare 1:1 gleich. Es gibt ja auch Wohnblöcke noch mit dem Stadion verbunden. Und ja, wahrscheinlich kann man sich jetzt duellieren, wer schneller die verschiedenen Prozesse, Bundesgerichte, wo bis vor das Bundesgericht entzogen werden, wer schneller abgehandelt wird von den jeweiligen Instanzen. Da freut man sich wahrscheinlich schon bei den Behörden. Mhm. Ja, Aarau hat man glaub, von 2032 optimistisch gesehen, neu, wenn man den kicken im neuen Stadion. Redet man bei Zürich schon von einem konkreten Datum, von einer konkreten Jahreszahl?
Ja, 2029 sieht man als realistisch an. Tatsächlich. Jetzt gibt es glaube ich noch eine Einsprache, die man muss angehen. Das ist im Verlauf dieses Jahres eigentlich erledigt. Und wenn das gut endet, dann wird nächstes Jahr gebaut.
Es ist der Gestaltungsplan, der noch bis Bundesgericht gezogen werden kann. Und nachher wird die Baubewilligung eingereicht mit eingeschränkter Einspracherecht quasi. Also dann kann man dort nochmal mit der Einsprache über drei Instanzen gehen bis vom Bundesgericht. Und eben das kann man nochmal verzögern, aber es ist in eingeschränkter Form.
Aber eben Stand jetzt sind wir auch beim Gestaltungsplan mit dem Stadion.
Genau, ja.
Also wie in Aarau.
Genau, das sollte aber bald, durch sein eigentlich, theoretisch,
ja, ja.
Oder?
Ja.
Ja, es gibt sogar jetzt ein Event dazu, wo der Grosse Club Zürich Fans eingeladen hat, dass man so ein bisschen die Fans informieren mit der HRS zusammen, wie sieht es eigentlich aktuell aus mit dem Projekt. Und das wird dann im Juli der Fall sein. Bin ich auch sehr gespannt, was dort die Situation ist. Aber vielleicht noch schnell zu Zweifel. Der dagegen stimmt, der ist angeblich GC-Fan, tatsächlich. Und das hat der Christian Jungen bei uns mal im Podcast erzählt. Der Christian Jungen ist Direktor vom Zurich Film Festival und auch ein grosser GC-Fan. Und er hat mal Kontakt gehabt, oder ich glaube, hat er mir erzählt im Podcast, ein guter Freund gewesen von ihm. Und tatsächlich unterstützt er auch GC, aber vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie wir es jetzt machen.
Ja gut, eben, wenn dann halt die Hochhäuser Schatten werfen auf dein Grundstück, dann bist du plötzlich nicht mehr so GC-Fan, oder?
Ich muss aber auch da sagen, ich kenne das Areal auch sehr gut. Also, wie fest, dass die Hochhäuser den Schattenwurf auf die andere Seite bringen, frage ich mich bis heute noch, wenn ich da ehrlich bin. Und das andere, was auch ist, ich meine, es kommen Wohngenossenschaften dort rein. So, es wird nicht nur das Quartier aufgewertet, sondern eben auch Bildung kommt dort rein. Es wird wahrscheinlich auch Läden geben rundherum. Und vor allem, man hat ja auch schon kooperative Lösungen versucht, zu finden mit diesen Leuten auf dem Areal, dass dort genau ihre Schrebergärten noch weiterhin bewirtschaften können, einfach in einer anderen Form. Und ich meine, auch wenn sie dort einen Skatepark einfach anpflanzen können, irgendwelche Toi-Toi-Gärtchen mit Toi-Toi-Häuschen und irgendwie ein Drittel ist ein bisschen grün mit selber anpflanzten Bäumen und nimmt das Argument, hey, das ist die Grünfläche, das ist die Biodiversität, dann finde ich einfach, hey, es geht für mich irgendwie nicht auf. Oder ein Drittel ist grün, zwei Drittel ist eigentlich ja, Beton und wird für auch irgendwas benutzt. Aber ich kritisiere auch ein bisschen für die Stadt, dass die dann auch ein bisschen mehr für das ganze Projekt machen würden oder könnten machen. Und einerseits eben appelliere ich auch da nochmal an alle Gegner, ey, es wird ein großes Fußballstadion, die Frage ist nur wann. Und ihr würdet, glaube ich, am Sport in Zürich einen grossen Gefallen machen.
Das ist doch eigentlich ein mega schönes Schlusswort. Ich glaube, wir sind, das hat man jetzt, glaube ich, recht gemerkt in dieser Podcast-Folge, trotz Exil an jedem Spiel, oder? Das ist doch, glaube ich, ein Slogan. Oder singt ihr amigs noch nur GC, da die wunderschönen Hymnen?
Die ist doch abgeschafft worden jetzt, oder?
Ja, aber für euch gibt es sie sicher noch, oder?
In unserem Herzen läuft es immer weiter. Vor allem, da der Nuki erst vor kurzem verstorben ist. Ja, rest in peace an dieser Stelle auf jeden Fall auch. An ihn nochmal, das zu erwähnen, sehr schade, dass das nicht mehr der Fall ist. Ich glaube, das hat das Stadionerlebnis, das sonst sehr trist war, definitiv aufgewertet. Die Hymne, der GC-Song vom Nuki und natürlich auch die Fans an sich. Und ja, aufwerten kann man es jetzt einfach nur noch, indem man gemeinsam in letzter Grund geht, gemeinsam als Friends und Family und den Moment geniessen miteinander. Und und so tut das weiterleben und weitergeben.
Immerhin haben wir den Lutis Stadion-Speaker noch, der die ganze Zeit umeinander schreit.
Ihr habt den Lutis Stadion-Speaker
in der Schweiz. Der hat sogar mitgenommen
auf Lugano. Der ist Usti, ja, voll.
Das ist wirklich mit Abstand der Lutis. Das ist wirklich... Für GC Zürich!
Da müssen wir auch einen Podcast einladen. Ja,
also grossartig. Kein anderer Stadion-Speaker kennt man gerade. Müsste gerade ja wählen. Aber GC ist klar.
Ja, definitiv mit einem grossen GC-Herz und seine Stimme kennt man, glaube ich, überall schon fast, wenn wir ihn gehört reden.
Auf jeden Fall, ja. Ja, aber das macht es auch aus. Eben, ist auch einer, der lange dabei ist, der sicher auch viel gesehen hat, oder, bei GC, und dass du dann noch einen hast, der so mit viel Herz dabei ist, ist natürlich toll. Und eben die Hymne und so, leider läuft es nicht mehr im Stadion, aber ich glaube, wenn man dann selber einen Auswärtsmatch geht und so, dann... wird ihn oft genug angelöst von unserer Seite.
Ja, vielen Dank, sind ihr da gewesen. Hat grossen Spass gemacht. Ich hoffe, dass jetzt alle Hörerinnen und Hörer ein bisschen mehr können verstehen, wie man überhaupt kann GC-Fan sein. Also ich kann es ein bisschen mehr nachvollziehen als vor der Folge.
Super, es gibt sehr viele Gründe, die dafür sprechen. Und
also nicht, dass ich es werden würde, nie, aber... Aber ich verstehe euch.
Wir haben ja nicht nur den Fußball, also es gibt andere coole Sektionen.
Ich werde jetzt Fan vom Volleyballclub, glaube
ich. Oh, da wird es schwierig.
Instagram auch
Handball.
Noch.
Handball, ja, Handball.
Ja, nein, hey, danke euch auch für die Einladung. Wir schätzen das unheimlich, dass ihr uns da die Chance auch gegeben habt, das zu präsentieren. Und auch in meinem Namen nochmal danke vielmals an euch.
Von meiner Seite aus auch. Ich kann da nichts hinzufügen. Danke euch und hopp GCZ.
Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank, dass wir heute da sein dürfen, dass wir uns hier gefunden haben. Wirklich super. Haben wir extrem geschätzt und ja, und weiter so und hopp GC Zürich.
Also haben alle ihre Schlussworte abgegeben.
Schlussblicke wie ich. Ich komme jetzt mal zu einem eineinhalbstündigen Fazit zu dem Podcast.
Nein, ich hoffe das nicht.
Also, dann machen wir es kurz. Kurz und schmerzlos. Gut sind, wir hören uns in einer Woche wieder. Kann man nichts dagegen machen. Schön sind wir da gewesen. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.